Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen. Frei nach dem Propheten Amos mit dem Mitch.
Und dem Ant. Hallöchen.
Es ist heute reibungslos über die Bühne gegangen. Unser Intro ist, komm, machen wir nochmal. Das können wir so nicht stehen lassen, ohne Fehler.
Ja. Der erste Lacher ist da. Ach, Mitch, was ist, sagt die Temperatur bei dir?
Puh, es hat sich ein bisschen abgekühlt, ne? Es hat, wir sind zwar ja unterm Dach, ne? Aber zum Glück kann ich jetzt auch wieder die Fenster aufmachen und ein bisschen Durchzug. Denn es hat heute schön geregnet und jetzt regnet es nicht mehr und deswegen ist es hier auch einigermaßen zu ertragen. Ich denke mal, die Temperaturen werden so noch im unteren 20er Grad Celsius Bereich liegen.
Du Glücklicher. Denn also bei uns auf dem Balkon, deswegen habe ich die Balkontür auf. Die Balkontür ist direkt neben mir. Ich habe heute ein mobiles Podcast-Studio verlegt an den Südbalkon. Clever, Südbalkon. Nee, es ist nicht in meinem in meinem Arbeits- und Schlafzimmer, WG-Zimmer. Hm. Und auf dem Balkon sind wohl 23 Grad, habe ich gerade gesehen, aber 70% Luftfeuchtigkeit. Und hier drin sind es noch 25,7 bei 66% Luftfeuchtigkeit. Naja, mal gucken, wie wir hier durch die Bude kommen. Aber es gibt ja was immer hilft beim Thema Hitze, und das ist Abkühlung.
Ja, richtig. Also Wasser muss man viel trinken.
Ja, man muss viel Wasser trinken. Kann man machen.
Hat er aber auch
dabei.
Aber
das macht wenig Spaß beim Potamieren. Was machen wir denn ansonsten? Was Isotonisches?
Ich habe was Isotonisches dabei. Das ist ein Bayer, das ist ein von München, aus Minger. Das ist von der Brauerei.
Du Woker Preußen Sauscheißer, hör auf, uns zu verarschen.
Ja, nur weil ich bayerisches Bier trinke, kann ich doch trotzdem Woke sein, oder? Oder muss ich?
Das geht, aber so sprechen, wie du da tust, das ist doch kabarettistisch.
Ja, das gibt's aber automatisch, wenn man, ja, weiß ich nicht, also dann die Kultur auch.
Ja, kulturelle Aneignung.
Saupreißen.
Kruzifix. Ich habe heute einen Brewdog Kiezkeule Dry Hopped Export Lager aus Berlin. Hört man ja, eine Kiezkeule.
Ja,
eigentlich ist Brewdog ja aus Schottland, wie wir alle wissen. Habe ich hier schon oft erwähnt. Mittlerweile auch in Berlin gebraut.
Ja. Also das heißt, ich sehe folgendes Bild. Da sitzt jemand lässig in lässiger Pose, auch in einer lässigen Hose und er öffnet gerade ein Bier.
Und
ich habe heute noch gehört im Radio,
ja?
Wie solch ein Szenario auf Finnisch heißt.
Ah, erzähl mal.
Es heißt Kalsarikänit. Hast du schon mal gehört, das finnische Wort Kalsarikänit?
Ich höre keinen Hip-Hop.
Finnisch, Hip-Hop, Kalsarikänit, was hat das mit Hip-Hop zu tun?
Man sagt immer, wenn man irgendwas nicht versteht oder die Kultur nicht versteht, ich höre kein Hip-Hop.
Oh, Entschuldigung, dieses Idiom ist mir nicht bekannt gewesen, aber genau, in dem Radiobeitrag, den ich heute gehört habe, da ging es um kultureigene Begriffe, ne? Also zum Beispiel, es lief dann darauf hinaus, dass es ein Gespräch mit einer Sprachwissenschaftlerin, die ein Buch rausgebracht hat, ein populärwissenschaftliches Buch, aber eigentlich ist sie eine Sprachwissenschaftlerin. da geht es um Schimpfwörter, die es nur in bestimmten Dialekten gibt.
Oh, schön.
Ja, sowas wie du Kackbratze in Berlin, wo wir gerade bei der Kiezmische sind.
Ah, die Kiezkeule, ja.
Ja, und eingeleitet oder darauf hingeführt vom Moderator wurde das über bestimmte Begriffe, die es nur in bestimmten Sprachen gibt. Ne? Also das kennt man ja, das Phänomen, dass man Wörter in bestimmten Sprachen hat, die man schwierig in andere Kulturen übersetzen kann, weil es einfach diese Phänomene dort nicht gibt oder die nicht relevant sind. Ne? Deswegen braucht man dafür auch kein Wort. Ne? Und da gibt es diese Beispiele für deutsche Wörter wie Weltschmerz, ne? Und
Schadenfreude.
Schadenfreude, genau, die es dann auch in anderen Sprachen schon vorher gab, sondern einfach als Lehnwort einfach importiert worden sind. Ne? Ja, und dieses Wort, ich weiß nicht, eigentlich gibt es das Konzept in Deutschland anscheinend nicht, sonst hätten wir schon längst ein Wort dafür, Kalsarikänit, aber jetzt, wo ich dich sehe, gibt es eigentlich schon. Also müssen wir schon, also gibt es doch, müssen wir, vielleicht nehmen wir dieses finnische Wort dafür oder wir nehmen ein neues deutsches Wort. Also es heißt, sich zu Hause allein in Unterwäsche betrinken.
Wer trinkt denn hier Unterwäsche? Also mindestens, meine ich. Aber allein in Unterwäsche betrinken.
Ja.
Das ist interessant. Also die Kultur gibt es ganz sicher.
Das ist
also,
eine gute Idee, da jetzt wo ich sage.
Jetzt wo du sagst. Also ich frage mich, warum man dann noch Unterwäsche anhat, wenn man allein ist und sich betrinken möchte. Also
ja, ja, scheint zu dem Ritual dazu zu gehören.
Ja.
Also, das Morgenritual.
Wenn ich alleine zu Hause bin und ja. Es ist heiß draußen und ich habe gerade meine Büroklamotten von mir geworfen und bin unter die Dusche gerannt.
He feels like taking all his clothes off.
Richtig.
The boy who couldn't keep his clothes on.
Wortwörtlich, genau. Dann komme ich aus der Dusche raus und habe erstmal nur meinen dünnen Duschbademantel um. Nicht den Frotti, nicht den für den Winter, sondern den ganz dünnen, den ich mir letztes Jahr in der Saunalandschaft Mediterraner in Bergisch Gladbach gekauft habe.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Pottermus, heute das Erotik-Special.
Also saunieren hat nichts mit Erotik zu tun.
Nein,
also
aber
da hat jeder, der noch nie in der Sauna war, völlig falsche Vorstellung, dass es da überhaupt erotische Anblicke gibt. Die Leute sind zwar nackt, aber all deren Falten auch.
Ach, ja, aber das ist doch so, dass jetzt tausende von Menschen, also männlichen Menschen, weil das einfach geht, in die Standesämter rennen und sich umschreiben lassen zur Frau, damit die in die Frauensauna gehen können,
oder? Mitch, spoiler doch unser Thema nicht. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind doch noch beim Laberteil.
Ah, Entschuldigung.
Ja, sonst wäre ich direkt drauf eingegangen und hätte hier mal einen Rand vom Stapel gelassen, aber noch entspannen wir beide.
Ja, wir sind noch im Follow-up-Modus.
Genau. Und zum Glück haben wir Kapitelmarken. Das ist wieder der Teil, wo ich auf die Kapitelmarken aufmerksam mache, die Spotify
leider
natürlich nicht kann.
Spotify. Ja.
Nur noch ein Viertel unserer Hörer hört auf Spotify, Pottermos. Drei Viertel unserer Hörer, ich bin stolz auf euch, hört mit einem ordentlichen Podcast-Player, völlig egal welche Marke. Einige davon können keine Kapitelmarken, mag sein, aber es ist ein Podcast-Player und ihr seid auf einem guten Weg, Leute. Ihr seid.
Das erfüllt mich auch mit Zuversicht, denn das heißt ja, dass wir mindestens 4 Hörer haben.
Wir haben im Schnitt, also es ist zweistellig noch. Sagen wir so. Regelmäßige Hörer. Und die letzte Folge war wieder besonders beliebt. Also einfach mal eine Folge nur über Follow-ups zu machen und einiges an Themen rauszuhauen, das ist wohl gut angekommen. Darüber könnten wir auch mal eine Folge machen, ne? Was die unsere Hörer gar nicht hören wollten, wie die Erasure-Weihnachtsfolge oder so.
Ja, die Weihnachtsfolgen, das waren ja keine richtigen Folgen, das war ja nur...
Ja, aber auch da gab es Highlights, das Interview mit dem Till zum Beispiel über Smart Home, das kam richtig gut an.
So, ich schütte mir hier was nach.
Ja, bitte.
Damit mein antivokes niederbayerisches Getränk, Suff, und zwar Xuffer, mir gleich die Kehle herunterrinnen kann.
Ich trinke übrigens das Bier aus einem niederländischen Glas. Was ich von meinem Amsterdam-Trip mitgebracht habe. Mit einem Bierdeckel, ne? Hatte ich beim letzten Mal schon erzählt.
Ich dachte, dass das noch aus der Zeit ist, wo du in Gelsenkirchener, wo Menschen in Gelsenkirchener Kneipen, ach nee, das waren Irish Pubs, ne?
Ja.
Da, wo die Gläser so begehrt waren.
Ja. Das ist richtig, diesen Irish Pub gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, ne?
Den Kronsee oder so? Es gibt gar keine Pubs mehr in Gelsenkirchen.
Und das andere, wie hieß denn das andere? Der andere Irish Pub?
Den Flanagan oder sowas? Oder?
Nee, Flanagan war Köln.
Ja, Chief O'Brien. So. Chief O'Brien. Ist eher so
heute Abend treffen wir uns im Chief.
Im Chief, ey. Ja, genau.
Mann, Oberstufe in Gelsenkirchen, das war so hart damals.
Man hatte ja sonst nichts.
Ja. Aber wir hatten noch einen Chief O'Brien. Der Bastian Bielendorf hat 5 Jahre später hatte das nicht mehr.
Nee, hat er das irgendwo mal beklagt, oder?
Nö. Aber ich weiß das ja, weil uns hat das Chief O'Brien jetzt zugemacht. Also, ich meine, wir haben es ja durchgerockt. Wir haben ja noch mitbekommen, dass danach irgend so ein Belgier da drin aufgemacht hat. Falls du dich erinnerst.
Ja, stimmt, genau. Deswegen gab es auch diese belgischen Biere. Ja.
Richtig, das ging richtig bergab mit Gelsenkirchen. Und als ich dann weggezogen bin 1998.
Ja, dann ging es erst richtig bergab.
Da gab es gerade noch die Solarfabrik, aber die war auch schon kurz davor abgeschrieben zu werden.
Die Solarfabrik?
Achso, das ist keine Kneipe. Das Solarzellenfabrik Europas.
Ja.
Stand in Gelsenkirchen Ende der 90er Jahre. Und wo steht sie jetzt? Sie steht in China.
Die gleiche oder dieselbe? Vielleicht. Wurde abgetragen und
ja, und 10-mal neu
über den chinesischen Teil des Hamburger Hafens nach China geschifft.
Ja. So ungefähr funktioniert die Copy-Kultur.
Ja gut, haben wir noch irgendwas, das uns daran hindert, jetzt hier an die Follow-ups zu gehen? Also heute, Leute, machen wir nicht nur Follow-ups, aber
ihr merkt schon. Wir haben ein zweites Thema, ne? Das eine, was als Follow-up drin steht. Leute, es wird nicht verraten, was es ist. Das doch, steht doch im Sendungstitel wahrscheinlich.
Ja, kannst du ja noch ändern.
Ja, das Schöne ist, dass die Leute auch wissen, wie lang diese Folge ist und wir beide noch nicht.
Oh ja, das ist so ein hier, wie heißt das, Wurmloch-Raum-Zeit-Kontinuum-Problem.
Ja. Nicht drüber nachdenken, Mitch, da kommt man nicht wieder raus aus der Schleife. Nee.
Was wird gewesen sein, wenn morgen, übermorgen nichts stattgefunden hätte?
Mitch, ich habe eine Themenhalde gemacht.
Eine was?
Eine Themenhalde, wo ich Sachen reingeschmissen habe, wo ich dachte, wollen wir darüber reden oder nicht? Also nicht wirkliche Follow-ups, aber da kann man trotzdem drüber reden. Und das Follow-up, was jetzt drinsteht, ist unser zweites Thema. Hast du noch andere Follow-ups?
Ja, ich habe was dazu geschrieben, das ist aber eigentlich auch kein richtiges Follow-up, weil das darüber haben wir bis jetzt noch gar nicht geredet, glaube ich. Ne? Aber über die Band, die doch, das es ist irgendwie schon mal gefallen. Also
habe ich nicht die aktuellste Version? Warum sehe ich das nicht?
Ich habe es hier reingeschrieben, unter dem Follow-up. Also so, dudelidu. Mm. Ach, ist ja auch egal.
Kann man ist
ja
egal, sagen. Hau raus.
Autsch. Ja, soll ich mit dem anfangen?
Ich kann es nicht lesen, aber jetzt habe ich's. Oh, ach okay. Ja, das ist natürlich. Ach, wir haben es schon mal erwähnt, ne?
Ja, natürlich. Wir haben doch das Album von Muse haben wir doch rezensiert.
Wir haben das Album von Muse rezensiert. Du hast es jetzt gesagt.
Track by track.
Und warum bringt man ein neues Album raus? Weil man damit auf Tour geht, um damit richtig Kohle zu machen.
Ja, genau. Also in diesem Fall im Muse. Ich glaube, das einzige Deutschlandkonzert war wieder mal in Köln, ne? Also so das richtige offizielle Tourkonzert?
Ja, kann sein. Oder? Die waren letztes Jahr auch schon zum Telekom Street blablabla da gewesen, ne? Kurz nachdem das Album raus war oder vielleicht sogar eine Woche bevor es rauskam. Haben wir auch im Podcast drüber gesprochen. Könnt ihr nachgucken im Archiv.
Ich meine jetzt so im Rahmen dieser richtigen Tour zu dem
World People Tour, Album. Genau, ne? Die läuft jetzt gerade und da waren sie Anfang Juni, das ist jetzt 2-3 Wochen her.
Ja, 2 Wochen, oder?
Morgen vor 3 Wochen.
Das muss 2 Wochen her sein, weil das ist auch der Grund, warum wir vor 2 Wochen kein Portabus aufgenommen haben.
Richtig.
Da waren wir verhindert. Wir waren in Kölle im Rhein-Energie-Stadion und haben dort uns von Muse berauschen lassen. Ne?
Genau.
Unterhalten lassen.
Ja.
Und ich fand's ganz gut. Wie fandst du's?
Ich fand's auch besonders gut. Also wir hatten erstmal eine ziemlich gute Crew von Leuten, mit denen wir das Konzert besucht haben.
Ja, das gehört auch mit dazu. Ne? Also das macht das Ganze viel geselliger, ne?
Exakt. Normalerweise gehen wir ja so mit so zu zweit oder zu dritt zusammen
Konzert. Übrigens bei der Gelegenheit.
Prost, ja. Und diesmal waren wir zu sechst, fünft?
Oh, mindestens, ne?
Moment, lass uns mal durchzählen. Der Michi war da.
Der Ant war da.
Der Thomas war da.
Die Birgit war da.
Der Detlef war da.
Und?
Der Holger.
Ach so, ja, stimmt.
Genau, der beim letzten Mal, genauso wie Birgit, noch nicht dabei war vor 4 Jahren. Ne? Vor 4 Jahren. Mhm. Das heißt, vor 4 Jahren waren wir zu viert, diesmal waren wir zu sechst. Und wir haben noch 2 weitere getroffen, die wir jetzt nicht erwähnen, weil die dann später nicht mehr bei uns waren.
Ja, genau.
Strafe muss sein.
Abgesetzt.
Ja.
Haben dafür vielleicht besseren Sound gehabt.
Dann kommen wir zum ersten der Sound.
Kritikpunkt. Das schöne, große, offene Rhein-Energie-Stadion. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht ausmalen, woran es lag, denn ich habe es nicht so in Erinnerung, dass es vor 5 Jahren, wo wir zumindest genau an ähnlicher Stelle dort standen und auch ein Muse-Konzert gehört haben, dass wir da das Gefühl hatten, dass der Sound so breich und überhaupt nicht differenziert war wie dieses Jahr. Es war am Anfang wirklich schlecht.
Ja.
Und mit Anfang meine ich so ungefähr die erste Hälfte des Konzerts.
Ja, kommt hin.
Also, das haben, glaube ich, viele Leute so empfunden, ne?
Irgendwer sagte auch, die Presse hätte das geschrieben.
Holger, glaube ich. Ja, ich habe darüber jetzt nichts gefunden.
Ich habe es direkt auch nicht gelesen.
Ja.
Aber es war so ein Effekt, wir haben das später auch gesehen bei der Konfettikanone, dass der Wind von links Dinge raus wieder aus dem Stadion getragen hat. Und das passiert mit dem Sound in gewissen Weise auch ein bisschen, ne? Man kennt das ja. Manchmal sitze ich hier auf dem Balkon, auf meinen 6 Kilometer entfernten Balkon von diesem Stadion und höre das Konzert, was da gerade läuft. Und diesmal hat man nichts gehört davon.
Hm.
Ne? Und besonders bei dem knackigen Bass, das trägt sie schon oder kann sie schon recht weit auch tragen. Ohne dass man verorten kann, wo das eigentlich herkommt.
Ja, das stimmt. Aber gut, ich meine, das ist ein Stadion, da finden dauernd Konzerte statt. Das ist eine sehr erfahrene Band mit wahrscheinlich auch sehr erfahrenen Tourtechnikern, die solche Phänomene eigentlich mit einkalkulieren müssten. Und wir standen auch nicht unweit der der zweiten Reihe von Boxentürmen, die den hinteren Abschnitt des Konzertes beschalten.
Ja, und diese also. Bananenboxentürme, also die sind ja so in Bananenbogen gerne aufgebaut. Wir hatten das Gefühl, die bringen gar nichts. Das Ding war nur da, um von hinten auch hier diesen Dampfnebel zu machen, ne?
Ja. Tja, gut, aber egal, wir haben uns davon jetzt nicht beeinflussen oder beeindrucken lassen, sondern wir haben
Party.
Gefeiert und sie haben ziemlich viel von dem neuen Album gespielt.
7 Songs, also. Oder? 7 von 10 oder so?
Ja, also das war schon ziemlich viel. Ne? Also das machen sie halt auch wirklich immer und das, obwohl ich das Album jetzt nicht für das stärkste Album halte, wir haben ja darüber geredet, kommen die Songs live richtig gut.
Ja.
Wahrscheinlich, wenn der Sound richtig gut gewesen wäre, noch viel besser. Und auch die alten, ja, unverzichtbaren Crowdpleaser waren auch wieder dabei. Ne? Also ich glaube, es gab wenig Überraschungen, so dass man sagte, oh, jetzt kamen sie nochmal den und den hervor. Bliss haben sie, glaube ich, schon lange nicht mehr gespielt, das war dabei, ziemlich am Anfang. Oder auch Resistance, von dem Album The Resistance.
Ja.
Nicht unbedingt einer meiner Favorites, weil der Refrain so schlagerartig ist, ne? Love is a resistance. Ne? Mit so einer Sehnsucht. So. Finde ich ein bisschen dick aufgetragen. Also ich meine, wenn man sowas auf Deutsch schreiben würde, Liebe ist unser Widerstand.
Oh Gott,
das ist
oh
doch,
Gott.
Da kommt doch, wie heißt sie, um Andrea Berg und ihre
Also Helene Freundin. Fischer wäre das zu schmalzig.
Helene Fischer, ja. Ja, das wäre noch zu schmalzig für Helene Fischer.
Ja, ja, ja.
Liebe ist unser Widerstand.
Gott,
ja,
oh Gott.
Um Widerstand geht ja sowieso immer, ne? Bei
Muse eben. Also
Wider und Aufstand und Will of the People und wir machen hier den Volksaufstand. In dem Fall, die machen ja auch immer so eine kleine Inszenierung. Es gibt anscheinend so eine Rahmengeschichte, die ja so offen zu interpretieren ist, dass sie auch jeder irgendwie entweder verstehen kann oder will oder nicht. wenn man sich darauf einlässt, sie haben zwischendurch immer wieder so kleine Videoeinspielungen gemacht zwischen den Songs, ne? Auf diesen Videowänden links und rechts. Es gibt ja so Bilder, so bestimmte Grafik, Design-Elemente der Videos und dem ganzen Kosmos dieses Albums, ne? Da gibt's halt diese Spiegelmasken, die häufiger mal vorkommen. Ja, die sieht so ein bisschen aus wie so Fechtermaske verspiegelt. Die haben die Jungs von News auch zumindest beim ersten Song getragen.
Genau.
Die kommen dann später auch noch als große Bühnendeko im Hintergrund zum Tragen. Diese Spiegel, das ist ganz interessant, die wurden später auch, ich glaube, noch aus dieser Maske herausgebrochen und sind dann auf der Bühne ja in verschiedenen Konstellationen zu so Reflektoren geworden, ne? Die das Ganze erhellt haben.
Ja. Und ganz am Ende, also bis zur, also Zugabe, wurde das nochmal ersetzt, diese Figur mit der Spiegelmaske, ne? Sondern nochmal mit dem großen Bösen mit Hörnern.
Genau, so eine Art Minotaurus, ne?
Genau.
Der auch schon von Anfang an in den Videoeinspielungen immer als der Antagonist der Menschen mit Spiegelmasken, die sich so als die People, ne?
Genau.
Die den Aufstand geprobt haben gegen diese Übermacht dieses bösen, teufelartigen Minotaurus.
Genau.
Also immer gut, wenn gut und böse ganz klar von Anfang an auszumachen sind.
Das stimmt, dann kann man sich ganz klar auf eine Seite stellen, was bei unserem Hauptthema gar nicht so einfach ist nachher.
Nein, das stimmt.
Aber bei dem ist es natürlich sehr einfach und dieser Minotaurus ist so böse, der konnte auch der neue Antagonist sein für unseren Drill Sergeant, ne, den wir eigentlich aus Drones kennen. Der wurde ersetzt durch diesen Minotaurus und der hat dann halt die willenlosen Soldaten zu Psychos ausgebildet.
Genau, I'm gonna make you a super drone. Und genau. Also das ist alles so ein bisschen Science Fiction und Pulp Fiction
auch. Ja, auch Dystopie und
ja, genau.
Es ist sehr düster und böse und aussichtslos, aber wir halten zusammen, wir halten dagegen und Will of the People halt, ne?
So. Ja, und in diesem Kontext wurde auch die anderen Songs dann irgendwie gestellt und das passt irgendwie dann alles zusammen, wenn am Ende dann auch mal hier nicht Resistance kommt, sondern Uprising. Und auch was gibt's denn da noch alles? Supermassive Black Hole, ja, und Starlight, die ganzen Hits, die man da braucht.
Ja, ja. Und Time is Running Out geht auch immer.
Geht sowieso immer, da kann man
nicht erstmal anfangen. Ich habe am Anfang so das Gerücht gestreut, der Song würde diesmal nicht gespielt, weil ich eine Playlist gesehen habe, wo es tatsächlich nicht drin war. Und es ist so, dass die ein, zwei Songs tatsächlich rotieren und dann Time is Running Out nicht drin ist.
Ah ja, okay. Das ist natürlich, wenn man so viele Songs hat, die das Publikum gerne hören möchte, da... Ja, oder ich bin ja auf Festivals, da gibt's eine verkürzte Setlist, ne? Da waren zum Beispiel Resistance und hier haben Hurricane. Das, wer sehen möchte, es ist endlich, ich habe es nämlich live beim Livestream verpasst, es ist endlich bei YouTube auch erhältlich, beziehungsweise zu streamen, so dass man, wer das Hurricane verpasst hat, zwei der genannten Kollegen sind nämlich da gewesen, haben es live gesehen.
Ja, Thomas und Birgit, Shoutout.
Ja, Shoutout. Ich glaube, sie haben es genossen. Da ist die verkürzte Setlist und ohne Minotaurus-Bühnenaufbau. Ich habe mich schon gefragt, kommt der am Ende auch?
Nee,
aber nee, damit diese Maske stehen.
Die Maskenspiegel, ne?
Sie hatten ja schon einen großen Bühnenaufbau, ne? Das heißt, da kann man nicht noch den abbauen, auf dem Festival noch den zweiten hinsetzen.
Ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
Nee, wobei sie beim Konzert vor 5 Jahren ja auch so ein großes aufblasbares Ding da hatten mit diesem auch Alien-Typ mit der großen Hand.
Ja, oder was ist das, so ein Puppenspieler oder so?
Ja, den haben sie, glaube ich, auch bei The Handler dann als Puppenspieler benutzt.
Ja,
ne?
Ja. Also schön, wie sie es abwandeln und immer wieder sich neu erfinden, aber eigentlich immer gleich sind. Also ich weiß es nicht. Also es ist, naja, wer Muse mag, weiß, worauf man sich einlässt. Man kriegt nicht nur die Musik, nicht nur diesen Alternative Rock und mit Synthi-Klängen und den harten Bass, also wirklich ein großartiger Bassist, auch der Gesang ist wunderbar, die Rhythmik, also ich liebe diese Band, ja. Und ich war 2001 auf einem Bizarre-Festival und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich damals auch Muse gesehen habe. Ich kannte sie noch nicht tatsächlich. Ich habe sie erst mit dir entdeckt, dann 2005?
Ich glaube, es war 2006. Ich glaube, es war auf dem Southside.
Ja, es war auf dem Southside. Das ist tatsächlich so, es ist auf dem Southside.
Aber wir haben nicht das ganze komplette Konzert gesehen, damals weiß ich noch, wir wollten es eigentlich sehen, aber wir waren dann vorher im Zelt bei Archive.
Ja, das wissen unsere Hörer doch, das
haben wir schon mal erwähnt. Haben wir schon mal gesagt.
Und
die haben uns so geflasht, dass wir das ganze Konzert gesehen haben, dann nur das Ende vom Muse gesehen.
Oh ja.
Gut, ich glaube, zu Muse ist soweit alles gesagt, ne?
Es ist gesagt, was gesagt werden sollte. Und ich gucke mal, ob ich jetzt mal eine Kapitelmarke setze oder ob, ach, guck mal, einen spontanen Follow-up haue ich dir rein, ob wir das zukünftig ChatGPT überlassen. Beziehungsweise Whisper.
Was, unsere Follow-ups?
Nee, nicht die Follow-ups, sondern die Kapitelmarken.
Achso,
ja, es gibt ja Dienste, das konnte ja schon das Google Speech Recognition, das so Transkription, ich habe mal welche gemacht von einer unserer ersten Folgen, ist nicht besonders gut, aber schon nicht schlecht. Und OpenAI hat diese, hat Whisper zur Erkennung. Und jetzt neuerdings ist in Whisper GPT-3 oder 4, kommt drauf an, welchen Account man nutzt, ob man bezahlt oder nicht, um das zu überarbeiten, was Whisper erkannt hat, mit dem Wahrscheinlichen, was dann als nächstes Wort da wirklich hinpasst. Und dann geht ChatGPT natürlich drüber, was ChatGPT am besten kann. Zusammenfassung schreiben, was, worum ging es in dieser Folge, eine kurze Langfassung und dann auch die Kapitelmarken dir zu setzen in als Textdatei, die ich dann einfach in meine Podcast-App reinladen könnte.
Naja, das klingt doch eigentlich ganz nett.
Das ist tatsächlich nett und das Ganze ist eingebaut in den Online-Dienst Auphonic, der halt den Ton besser macht und von seinem Podcast und so weiter. Und da muss man halt diese MP3-Datei vorher reinladen und diese ganzen Optionen dann anklicken. Kostet ein paar Cent pro Minute, klassischerweise. Klar, sowas ist nicht kostenlos. Könnte sich aber tatsächlich für uns als Spaß mal mit dieser Folge oder auch zukünftig lohnen, das mal zu machen. Ich habe das heute Morgen im Podcast von Tim Pritlove gehört, dem Logbuch Netzpolitik. Und er hat da ein paar Sachen mal vorgelesen. Er hat das mit der Folge davor gemacht, mit der Zusammenfassung und dann auch vorgelesen, wie kleinteilig ChatGPT dann auch die Kapitelmarken setzt, was ein Mensch so nicht tun würde, weil das einfach zu viele sind, ne? So, wenn dann zwischendurch ein Smalltalk entsteht, wo sich Mitch und Ant über ChatGPT unterhalten. Richtig. Oder über Voco Bayern, dann wird vielleicht ChatGPT dafür ein extra Kapitelmarken machen für 6 Sekunden und danach kommt das nächste Thema.
Ne? Ja, ja. Ja, ja, aber das, ja, das klingt doch plausibel, ne, dass man erstmal das Transkript hat und dann quasi die Frage stellt, worüber reden die beiden Typen da? Und teilt das mal schön thematisch in Einheiten auf, ne?
Genau, und das kann man alles komplett automatisieren mittlerweile. Hm. Und noch mal, wir sind ja gerade beim großen Chatbot oder generative KI, ja, textgenerierende KI Part in unserem Podcast. Wir haben auch in unserem Blog, der ja auf Uberspace, pottermas.uber.space slash wp für WordPress gehostet wird, jetzt seit heute Morgen auch ChatGPT eingebaut.
Ui.
Und dafür habe ich uns meine Kreditkarte hinterlegt, also einen Kaufaccount gemacht und die ersten 0,003 Cent ausgegeben. Wo ich genau 3 Dinge getan habe. Ich habe ihn einfach mal, um es auszuprobieren, auch so eine Zusammenfassung von den Shownotes schreiben lassen, die man ja wunderbar dann auf die erste Startseite packen kann. Du könntest mal auf die Seite gehen und raten, welches ChatGPT geschrieben hat.
Und also ich bin gerade schon da und ist das jetzt hier die Seite, die mit Pottermus 016 anfängt? Nein.
Auf welcher Seite?
Space Blog.
Ich guck mal, also
das ist doch schon ein bisschen länger her, dann mit seiner Maske.
Klick oben mal auf Pottermas Podcast, dann müsste es oben links die Folge 027 haben.
Pottermas Podcast, warte.
Also nicht bei Podigy, sondern bei uber.space, ne?
Also ich mache jetzt pottermas.uber.space, ja.
Ja.
Und dann?
Und dann klickst du da.
Ach so.
Also auf Pottermas Podcast.
Podcast. Ja, jetzt habe ich's, genau. Podcast. So, jetzt soll ich mal gucken, was hier vielleicht von diesen einleitenden Sätzen... Was von ChatGPT
sein könnte, genau.
Ja, das sind ja nur so Stichworte.
Ja, da sind sie, genau, das sind so kleine Zusammenfassungen. Ja, manchmal, ja, richtig. Danach hast du es erkannt, die Stichworte sind von mir.
Hm.
Aber manche davon sind mittlerweile von ChatGPT.
Und ich weiß,
ob man es auf der ersten Seite... Dann
verrat's mir mal. So schnell kriege ich es, glaube ich, nicht hin.
Ja. Ich gucke mal. Ich glaube, wir haben es auf der ersten Seite. Ich gehe mal auf die zweite.
Er geht auf die zweite. Older Posts.
Mhm. Genau. Und da gibt's eine Folge eine Folge dieser Weihnachtsfolgen, die jetzt ganz neu ist.
Andreas hat sein Heim smart gemacht. Für mehr Komfort und eine bessere Energiebilanz, was am Ende sogar Geld spart. Nee, das ist nicht von... in diesem Vergleich schaut Mitch sich den aktuellen Lego-Katalog von... Nee, das habe ich selber geschrieben.
Nein, das ist ChatGPT. Sind Noppensteine heute noch genauso beliebt wie vor 35 Jahren?
Okay, das hat ChatGPT aber schön geschrieben.
Aus deinen Shownotes rausgeholt.
Ach so, ach deswegen kam es bekannt vor.
Ja, natürlich. Also ChatGPT, wenn es Zusammenfassung macht, kommen die natürlich gerne so raus. Ja.
Aber sowas wie, es begab sich aber zu der Zeit, als der Mitch noch freier Mitarbeiter der Watzherten war und aufgefordert wurde, Texte, bla bla bla, das kommt nicht von ChatGPT.
Genau. Gehen wir auf die letzte Seite. Da gibt's noch die 008, wenn man gerade bei den Noppensteinen war. Das ist die nächste Folge, die auch von ChatGPT geschrieben wurde.
Die 008, warte mal, das ist auch wieder Lego-Technik oder sowas, ne? Warte mal, jetzt ist er 009. Ich bin einmal zu viel geklickt. Dumm, die dumm, die dumm. Unsere Hörer rasten gerade aus vor Spannung.
Ich kann es ja vorlesen. In dieser Episode geht es um Lego Technik und die ersten 10 Jahre der Expert Builders Reihe. Alles über die Funktion, Bautechniken und unsere Top 5 Modelle. Auch andere Themen wie die Landtagswahl NRW 2022 und die Weltmeisterschaft im Eishockey werden abgehandelt.
Werden abgehandelt, interessante Formulierung von ChatGPT.
Ja, ich gebe natürlich zu, alles, was ChatGPT schreibt, übernehme ich nicht. Sondern manchmal denke ich mir, Na, da kann man auch ein schöneres Wort nehmen und bearbeitet das natürlich sofort. Es sind nur Inspirationen. Und das war ja auch damals schon unsere Empfehlung, als wir über Open AI und seine Tools gesprochen haben und ChatGPT im Speziellen, dass man alles nur als Inspiration nutzen sollte und eigentlich immer überarbeiten muss, weil eine Ecke muss man immer
Fakten checken muss.
Genau. Also manchmal lässt man sich, es gibt so einen schönen Witz, früher hat ein Programmierer 2 Stunden programmiert und 2 Tage gedebuggt, jetzt nutzt er 5 Minuten ChatGPT und muss 5 Tage debuggen.
Ja.
Ja, Gott, oh Gott. So ist das Programmiererleben.
Ja, lustig.
Hast du dein Passwort geändert bei OpenAI?
Ob ich mein Passwort geändert habe?
Ja.
Also, warum sollte ich dir das sagen?
Weil ich dich aufgefordert habe, das zu machen. Weil heute Morgen herausgekommen ist, dass im Darknet ganz viele Accounts zu finden sind von ganz, ganz vielen Menschen.
Ui.
Die meisten aus den USA, aus Asien und Nordafrika, glaube ich, oder Nahe Osten. Aber auch 17.000 Accounts aus Europa. Und die werden jetzt im Darknet verkauft. Weil es ist ja ganz interessant, was so manche in ihrer Firma machen und in ihrem Account nachzulesen ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob das so interessant ist, was du mit ChatGPT für deinen Job machst.
Wenig.
Ja, aber bei anderen, ich glaube, in vielen Branchen ist das schon weit verbreitet. Und deswegen kann ich hier nur auffordern, sagt ChatGPT oder OpenAI, ich habe mein Passwort vergessen, dann kriegt ihr eine E-Mail zugeschickt, klickt auf den Link, macht ein neues Passwort und loggt euch danach ein und schaltet verdammt nochmal 2-Faktor-Authentifizierung ein. All das habe ich schon mal erklärt.
Einfach
machen.
Ich war dabei.
Gut.
Gut. Sollen wir jetzt in der Tat zum Thema kommen, oder?
Yes. Guck mal auf den Tacho. Was sagt denn die Uhr?
Ja.
Also, wir laufen jetzt schon 30 Minuten. Ich glaube, wir sind warm. Da können wir mal jetzt langsam mal ans Eingemachte kommen.
So, haben wir ja schon längst oder vor langer Zeit, vor 4 Wochen, um genau zu sein, angekündigt, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen werden. Und es ist an der Zeit, oder, Ant?
Es ist wirklich an der Zeit. Also, dieses Thema brodelt schon wieder aktuell nicht ganz so laut. Vor ein paar Wochen, als wir es machen wollten, war es deutlich lauter, das Thema. Aktuell gibt es U-Boote, die für manche Leute interessanter sind.
Ja.
Mit dem Thema habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ich ignoriere das gerade, weil ich das ein bisschen absurd finde. Im Gegensatz zu dem Schiff, das letzte Woche im Mittelmeer untergegangen ist, finde ich dieses U-Boot, ein bisschen peinlich.
Ja, da könnten wir auch zu dir.
Medienkritik. Jetzt, ich bin wieder mittendrin.
Medienschelte.
Medienschelte. Patsch. Ja?
Was erlauben Strunz?
Ja.
Naja, ich meine, das ist halt,
jetzt kommen wir zu Wokeness, beziehungsweise
das, beim nächsten Mal werden wir vielleicht so eine Medienschelte machen, das ist eine gute Idee.
Ich schlage immer so tolle Themen vor in der Themenmüllhalde und dann kommst du und streichst das alles immer weg. Das nenne ich Cancel Culture, was du da betreibst.
Ich habe das weggestrichen, aber du meinst aber noch nicht offensiv oder
du
aktiv.
Du sagst doch nicht über Schwule, da können wir noch nicht drüber reden. Will doch keiner hören.
Don't say gay.
Habe ich gemacht, ja. Don't say gay. Das ist nämlich exakt das Thema. Da kommen wir nämlich her mit dem Thema.
Gut, dann
erklär mir den Hörer, wo kommen wir daher?
Don't say gay. Ich soll das erklären, wo wir herkommen.
Ja, klar.
Wie sind wir drauf gekommen? Über Florida, ne? Und Disney.
Der Florida Roy. Nee, wie heißt der?
Der Ron.
Ronald McDonald. Ja, Ron.
Ach, der Ronald McDonald, ja. Ja, der
Gouverneur.
The Governor. Der Mr. Governor, ne? Ron, das kennt sich auch schon. DeSantis. DeSantis, ne?
Genau. Ja, Kandidat für diese vermaledeite Partei. Die Republikaner.
Richtig. Naja, und der ist halt gar nicht gut darauf zu sprechen, dass den Kindern in seinem auch so schönen Staat Dinge von verschiedenen Geschlechtern, also in der Schule genannt werden, also die vielleicht noch mehr sein könnten, als so die 2, die man so landläufig kennt, ne? Und auch noch, dass diese in anderen Kombinationen miteinander sich zusammentun, als es in der Bibel vorgesehen ist, ne? Deswegen darf
die Bibel,
darüber nicht
die ich auch gern die Wahrheit nenne.
Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
Ja. Also maximal.
Ja, also.
Ja.
Und deswegen ist das auch, hat er so ein Gesetz auf den Weg gebracht, erlassen, unterschrieben.
Ein Act, wie man damals so schön sagt.
Ja. Oder in Holland ein Wett, Na, wir haben das letztes Mal auch so Volkskrant den Artikel darüber auch zu lesen gegeben.
Ja, ja, genau.
Ja, ja, das dort als das Don't Say Gay Gesetz die Runde gemacht hat. Ja, also alles, was so, also vielleicht solltest du an diesem Ort, in diesem Moment einmal kurz definieren, was eigentlich Vogue heißt, weil ich gerade sagen wollte, also alles, was irgendwie den Anschein, also das Woken hat, das mag dieser Mann nicht.
Das mag
dazu müssen wir erstmal definieren, was ist denn eigentlich WOKE?
Was ist eigentlich WOKE? Ja, also ich finde, wir sollten auch nur noch WOKE sagen, weil das ist dieses Wort ist ein Blendwerk, wenn du mich fragst. Dieses Wort ist nur eine Fortführung von anderen politischen Begriffen, die von rechten Konservativen oder der neuen Rechten genutzt wird, um darauf hinzuweisen, dass diese Welt sich zu etwas verändert, gesellschaftlich, was nicht mehr von der Bibel abgedeckt ist. Und deswegen ist das nicht okay.
Naja, das ist auch wieder so ein Wort, was gekapert wurde, ne? Weil eigentlich kommt es doch durchaus daher, dass man sich dazu, also dass die Menschen, die befürworten, dass man woke, nämlich wach und offen sich diesen Themen dieser Welt, der Diversität zum Beispiel unter anderem stellt, sich sozusagen damit positiv assoziieren, ne?
Genau, da sind wir beim nächsten Begriff, was das Böse ist für diese anti-woken Menschen, das ist Diversität. Mitch, was ist denn Diversität?
Ja, Diversität ist natürlich, da könnten wir zum Beispiel mal sagen, es gibt ja was habe ich heute noch gehört, genau, der Kritik an einem neuen Computerspiel, das auf das viele Leute 4? Gewartet haben.
Was? Diablo 4?
Nein, das hier Final Fantasy heißt das,
glaube ich. Aha, Final Fantasy, ja. Okay.
Genau, habe ich überhaupt nichts, keine Ahnung davon. Ne? Das soll sich auch irgendwie so Mittelalter abspielen und ganz viel Gemetzel und so, ne? Und auch angelehnt an Games of Thrones. Japanische?
Ja, Final Fantasy kommt doch aus Japan, das ist eher so ein Nintendo, glaube ich.
Ah, okay, ich hatte es jetzt so verstanden, dass irgendwie so im europäischen Mittelalter, vielleicht spielst du auch im japanischen Mittelalter.
Ja, komm,
keine geschenkt. Ahnung. So, und da sind allerdings nur Weiße. Ja. Hauptsächlich. Ja. Und auch die Gender-Stereotypen so, ne? Also,
so wie damals bei Disney.
Ja, genau. Da waren auch nur Weiße, Disney. Ne? Da waren nur Weiße. Oder es waren halt Tiere, die schwarz waren, die waren aber dann eher die Bösen, so, ne? Ja, so, gut. Jetzt war bei Final Fantasy natürlich die Kritik daran, also die Rechtfertigung der Macher, sagen wir, ja, Moment, er spielt hier doch im Mittelalter, da war die Welt doch gar nicht so divers. Dagegen halten könnte man doch, ja, Moment mal, das ist doch hier kein historisches Doku-Drama oder irgendein Geschichtsbuch, sondern es ist verdammt nochmal Fantasy, steht da schon im Titel. So, da kann man doch bitte auch die User, an die ihr das verkaufen wollt, ein bisschen mehr mit ins Boot holen und dafür sorgen, dass die sich auch damit identifizieren können. Denn die sind bestimmt nicht alle nur weiß und europäisch, wie man sich das Mittelalter vorstellt.
Ja, ich meine, Jesus war anscheinend auch nicht weiß, ne?
Undivers. Und Jesus war auch nicht weiß?
Nee.
Ach.
Also wie soll er weiß gewesen sein in Palästina? Also die wenigsten Menschen in Palästina waren weiß.
Und hatten Sandalen und einen langen Bart.
Braun, also mindestens.
Blaue Augen. Und
ja, und einen Heiligenschein.
Heiligenschein.
Ja, hatten einige. Ja. Ansonsten wirst du als Prophet ja nicht ernst genommen. Aber kommen wir zurück zur Diversität und der Kritik an Final Fantasy. Das finde ich sehr interessant. Manchmal gehen natürlich woke Menschen, also die weltoffen sind, ne, und offen für Diversität, schießen die auch schnell übers Ziel hinaus, ne, und greifen etwas an, mit harschen Worten. Ich finde nicht, dass Kritik falsch ist. Also man darf das schon kritisieren. So, das passt nicht in unsere Welt, beziehungsweise unsere Welt sieht doch jetzt anders aus. Warum haben die Entwickler das nicht berücksichtigt? Das kann man sagen, aber daraus muss man keinen Staatsakt machen. Da muss man jetzt nicht sagen, dieses Spiel muss gecancelt werden. Ne? Da sind wir direkt beim nächsten Wort, Cancel Culture. So alles, was nicht richtig ist, was nicht richtig woke ist, wird jetzt gecancelt. So, Dieter Nuhr.
Und zwar von den Grünen.
Von den Grünen, ja. Dieter Nuhr wird von den Grünen gecancelt. Zum Beispiel. Oder die Gruber.
Die bitte wer?
Wie hieß sie denn jetzt? Monika. Monika Gruber.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt so ein Akronym, sowas wie Bundesgartenschau oder so.
Nee, Gruber. Monika Gruber.
Ja, jetzt weiß ich.
Die war ja auch mal eine große Kabarettistin. Ich glaube, unsere Freunde von Satire Deluxe sagten letzte Woche, sie war Kabarettistin. Und das machen wir uns jetzt auch mal zu eigen. und sie hat so schön bissig Stammtischparolen auf Bayerisch auf die Bühne bringen können. Ja. Fand ich immer ganz lustig, aber ihre eigentliche Haltung hat sie halt letzte Woche in Erdingen gezeigt.
In Erdingen ausgerechnet?
Ausgerechnet. Wo kommt dein Bier her?
Bier, ihr trinkt gar kein Bier nicht.
Na, bei. Na, das Bier kann sie sich ja nicht aussuchen, wo es gebraut wird. Ist trotzdem lecker. Die von Monika Gruber hat ja zu dieser wunderbar, streichen Sie bitte dieses Wort, mir wird gerade schlecht.
Wunderbar?
Zur vermaledeiten Demonstration gegen diesen Heizungswahnsinn der Ampel aufgerufen. Ja. In Erding. Und wenn man sowas auf Social Media schreibt, man macht eine Demo gegen den Heizungswahnsinn, was für Leute kommen dann wohl?
Heizungsbau, Installateure.
Wie viel gibt's davon?
Also viele.
Wir bräuchten jetzt noch ein paar mehr, ne? Also ich glaube, in Erding gibt's nicht so viele. 13.000 sind gekommen. Also ich glaube, 13.000 Heizungsbauer gibt's im Umkreis von Erding nicht.
Ja, nee, stimmt. Die sind auch wirklich sehr, sehr nachgefragt. Ja, vielleicht sind das so, weiß ich, die Leute, die auch so zu anderen Demos gingen vor ein, zwei Jahren mit so Aluhüten auf.
Zum Beispiel die oder ein paar Jahre weiter zurück in Dresden. Ne?
Ach so, die so eine chronische Verkrampfung des rechten Arms hatten?
Ja, genau. Die alle waren jetzt in Erding. Ja? Mhm. Und als Starredner haben sie den bayerischen Ministerpräsidenten, der ausgebuht wurde, ach Wunder, und weil er leider zum Establishment gehört, und den Hupsi Aiwanger, ja, der eine rechte Parole nach der nächsten rausposaunt hat, die dumme Sau.
Ja, ja, ist auch schön, dass man die beiden auch in Trauter Eintracht, oder wann, ich meine, hintereinander, übereinander.
Ich weiß gar nicht, ob die nochmal in Trauter Eintracht sind, während wenn der Markus gerade ausgepfiffen wird und danach der Hupsi als neuer Führer gehandelt wird und bejodelt wird. Ich weiß gar nicht, ob dann auch der Arm hochgeht. Habe ich keine Berichte darüber gehört.
Ich weiß auch nicht.
Das war so eklig. Also, Leute, es tut mir leid, dass ich es euch jetzt nochmal erzählt habe. Ihr habt es ja alle schon tausendmal gehört. Aber diese Anti-Vogue-Demo, letztendlich war es eine Anti-Wokeness-Demo. Und der Markus hat's heraufbeschwört mit seiner Wokeness.
Ich meine, was soll der auch machen, wenn der Hupsi ihm seine Wähler abbringt? Muss er doch gucken, dass er die wieder einfängt.
Aber das hat er ja nicht gemacht.
Nee.
Er hat dort deutlich gezeigt, dass er Wähler verloren hat. Ne? Und da war nichts mehr einzufangen. Und dann haben wir jetzt auch gerade so ein, jetzt gehen wir die Parteien mal durch, ja? Einen CDU-Parteivorsitzenden, der sich auf die Fahne geschrieben hat, als er Parteivorsitzender wurde, im dritten Anlauf oder so. Vorher war ja so ein anderer Typ Kanzlerkandidat geworden, der gegen Scholz verloren hat, den Klimakanzler. Gott, oh Gott. Und jetzt haben wir diesen März. Der März ist da. Nee, wir haben schon Juni. Und der Typ sagte, ich will diese Alternative halbieren. Was hat er gemacht? Er hat sie verdoppelt mit seinem blöden Geblabbel von Wokeness, Political Correctness und Cancel Culture. Ja. Und dieser Art und Weise, wie sie mit dieser Regierung umgehen, mit erklär mir, also das kann man doch nicht so machen. Was macht die Regierung alles falsch gerade?
Die Regierung macht gewiss einiges falsch, aber es gibt ja auch eine Art und Weise, wie man das kommuniziert. Ich glaube, das ist bestimmt auch nicht immer geglückt, der Regierung alles sehr transparent zu kommunizieren. Da stützt man sich natürlich auch gerne mal als Opposition darauf. Allerdings, naja, ob das immer der gute Stil ist, der da gewahrt wird, wenn die Kritik geäußert wird. Vor allem, wir sind ja gerade nicht so wirklich im Wahlkampf, ne?
Das ist ja etwas. Nicht. Wir sind mitten in der Legislaturperiode.
Ja. Eigentlich entspannt. Deswegen könnte man doch den Ball ein bisschen flach halten. Ja. Aber dass man immer diese Nomen, die das ist auch diese Wording, ne, dass man gerne mal diesen, wie es vorhin gesagt hast, den Begriff Wahnsinn einfach mal hinten dran setzt, ne?
Framing,
ne? Und dann weiß man schon, also in welcher Ecke wir gleich, aus welcher Ecke wir gleich was zu hören bekommen, ne? Richtig. Und welche Ecke sich da gleich wieder anschließt, ne?
Ja. Ja, ja. Da habe ich wieder das
Cancel-Wahnsinn im Kopf. Der Gender-Wahnsinn, der Heizungswahnsinn. So, das kommt alles in einen Topf.
Gender-Gaga. Ich habe ja nochmal die Rede von Storch gehört. War, glaube ich, letzte Woche im Extra 3. Mhm. Boah, war mir danach schlecht?
Ja, da denkt man auch. Also das hat schon eine gewisse Portion Fremdschämen. Aber leider nicht Eigenschämen.
Aber leider verfängt diese Scheiße. Die der Hupsi und die von Storch und die Alice und der Friedrich und der Markus da so von sich geben.
Ja, man kann ja auch so schön einfach sagen, ja, so ist es. Da spricht es endlich mal einer aus und gibt den da oben mal.
Ja,
so richtig.
Ja.
Aber wir sind, genau, bei der generellen Politiker-Wordings-Schelte, ne?
Ja.
Wie können wir das wieder in unseren Wokeness-Rahmen, Frame, packen?
Ja, also woke sein ist nichts Schlechtes. Das halten wir mal fest. Ja?
Ja, je nachdem, was man unter woke halt definiert, ne? Oder wie man woke definiert.
Genau. Und auch Cancel Culture im gewissen Rahmen war auch nichts Schlechtes. Das war aber ja eher nur ein Kampfbegriff von denen, die sagt, da wird jemand mundtot gemacht.
Mhm.
Ne? Aber grundsätzlich zu sagen, es gibt Grenzen und wenn jemand das nicht einhält, dann laden wir dich nicht mehr ein, dann bist du nicht mehr mein Gast, wie in einer Show von Dieter Nuhr. Mhm. Das ist noch nicht Cancel Culture.
Nö, das heißt, das wird aber dadurch, dass man verschiedene nicht irgendwie, also verschiedene Aktionen oder Vorgänge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, wo aber ähnliche Abläufe vorgehen, unter diesen großen Begriff der Cancel Culture stellt, verbindet man sie doch, ne, und gibt den Anschein, dass das alles systematisch passiert.
Ja.
Ist es ja nicht immer. Aber nee, dann hat man diesen Begriff, dieses Label Cancel Culture und denkt, das hat System und am Ende ist es doch unsere Regierung, die das Ganze verbockt hat.
Genau. Und wenn wir jetzt bei schon anfangen, dazu glauben, dass diese Art von Reaktion, von Wokeness, das hat System, wenn wir bei so einem Denken und einem Glaubenssätzen sind bei Menschen, bist du doch ganz schnell abgedriftet bei jeglichen Querdenkertum.
Ja, genau. Ja? Also mit dem Querdenkertum, was natürlich mittlerweile auch schon also in dieser negativen Konnotation gebraucht wird.
Genau, ich meine schon das Aluhut Querdenken. Ja. Ne? Also nicht, dass mal tatsächlich mal drüber nachdenken und mal weitere Quellen rezitieren und vor allem denjenigen Leuten zuhören, die die Dinge mal lange erarbeitet haben und da mal was zugeschrieben haben. Oder was ich zum Thema Diversität ja auch mal noch mal empfehlen kann, ist das Interview mit ich habe den Namen nicht mehr im Kopf.
Mickey Mouse?
Nicht mehr. Ja, Mickey Mouse ist nicht schlecht, aber ich meine natürlich Wilhelm Heidmeier, der seit 40 Jahren zu den politischen Rechten forscht. Richtig, ja, erforscht.
Gehört schon.
Und wenn man da schon die ersten Sätze so liest, dann denkt man sich, ja, der Mann hat's drauf, der kann Dinge in kurzen, knappen Worten beschreiben. Der sagt zum Beispiel, hier die AfD als rechtspopulistisch zu bezeichnen, ist maßlos, das sag ich jetzt, verharmlosend.
Ja, ne, da würde ich ihm beipflichten, ja.
Genau, diesen Art von politischen Typus, wie diese Partei, nennt er autoritären Nationalradikalismus. Das ist zwar nicht ganz catchy.
Ist das dieses Interview, das habe ich glaube ich auch gerade, lief das letztens in auf WDR 5 im philosophischen Radio, oder?
Ja, da ist es her.
Unsere Sarah Wagenknecht?
Das kann
im Dialog?
Ja, das kann sehr, sehr gut sein.
Ja, wenn
sein.
Das war, dann kann ich ihn einordnen, ja.
Mhm. Ja, dieser gute Herr. Und ihr werdet das Interview auch in den Shownotes finden, meine lieben Freunde. Draußen an den Empfangsapparaten.
Mhm.
Da sind ein paar knackige Sachen drin, die so einordnen, was da eigentlich gerade passiert. Ne? Warum diese Partei so erfolgreich ist. Ne? Oder Arten der Partei, ist ja nicht nur eine. Es sind ja andere, die sich in die Richtung entwickeln, wie diese alternative Kackpartei. Es gibt ja auch in Bremen diese Bürger in Wut, darüber hatten wir letztes Mal auch schon mal gesprochen.
Bürger mit Hut.
Genau, damals gab es die Schill-Partei, die ist dann Vorläufer davon. Schill muss weg. Hab ich noch auf der Straße damals auf St. Pauli gerufen. Und dann kam der Wasserwerfer. Ich wurde nicht gegen die Wand geklatscht, aber naja, war ja auch nicht G20.
Komm, hätte vielleicht mal gut getan, dann würdest du jetzt nicht so einen woken Scheiß von dir lassen.
Stimmt, stimmt. Aber kommen wir nur mal zu den Leuten zurück, die glauben, das ist alles woker Scheiß, dass man jetzt die Heizung wegnimmt. Also Mitch, hattest du die Angst, du bist ja Eigenheimbesitzer, jemand kommt, bei dir klingelt und sagt, guten Tag, wir müssen jetzt Ihre Heizung entfernen?
Ja, ich habe also die Heizung schon verriegelt und verrammelt, ne? Also und ich habe da auch irgendwie so Selbstschussanlagen, ne, und Sprengfallen installiert, ja, damit ja auch gar keiner kommt und vor allem so irgendwie Leute, die so einen leichten Dreitagebart haben und so einen leichten Hamburger halb dänischen Akzent. Ne? Nee, die kommen hier nicht rein, ne? Ja. Aber die Heizung ist noch ziemlich neu, ne? Also deswegen habe ich mir wenig Gedanken
gehabt. Ja, mit das ist dann eine Gasheizung, die du da hast.
Ja, aber das ist eine neue Gasheizung.
Ist jetzt bitteschön schon hier, wie heißt das hier, das neue Wasserstoff-ready?
Wasserstoff-ready, ja, genau. Das ist der große Bullshit. Wasserstoff-ready, wird ja wohl niemand Wasserstoff-ready hier sein im Privathaushalt, ne?
Das ist der Punkt. Niemand hat eine Heizung, die wirklich schon ready ist, außer die wenigen. Und ich sehe das in den Randbezirken von Köln immer öfter, die schon eine Wärmepumpe haben, weil das kann man ja nicht verbergen, weil vor dem Haus steht dann so ein großer Ventilator.
Dieser Riesenrotor, ja. Man denkt, man ist irgendwie auf so einem Editors-Konzert, ne, und hat im Hintergrund diese Dinger da stehen. Ja.
Wobei übertreiben muss man auch nicht, die sind jetzt einen halben Meter vielleicht hoch oder so, ne? Ja. Also wenn man nur ein Haus quasi beheizen möchte, dann kriegen das so Wärmetauscher. Übrigens, jeder von euch hat so einen Wärmetauscher schon zu Hause in der Küche. Der funktioniert nur andersrum. Da, wo mein Bier herkommt.
Ach so, im Kühlschrank.
Richtig, jeder hat schon einen Wärmetauscher zu Hause. Man könnte das Ganze einfach nur umdrehen. Im idealsten physikalischen Ideal würde man sogar das, was rausgepumpt wird aus dem Kühlschrank, in den Keller pumpen und dann zum Heizen benutzen.
Ja, aber wenn man einen Keller hätte, ne? Also mein Therme steht hier neben mir im Dachgeschoss.
Ach, du heizt von oben. Auch schöne Info.
Ja.
Aber du hast wenigstens kein Öl mehr. Ich sehe zwischendurch ja noch so einen Öltanker hier durchfahren. Aber Gerd Schröder hat uns ja damals gesagt, kauft alle Erdgas. Nee, oder war es schon Merkel? Ich weiß es nicht. Diese Freunde sagten irgendwann, wir müssen weg von Öl und wir müssen noch weg von der Kohleheizung. Mit Kohleheizung, das war noch das große Ding in den 80er Jahren, das gab's ja noch. Vor allem
da hatte man noch schaufelweise, hat der Opa noch den Koks aus dem Keller geholt. Nee, der Oma.
Ja, richtig, ja. Richtig. Manche haben diese Kokseier, ne? Unten liegen, die ziemlich gut gepresst waren und die hatten sehr, sehr viel Energie. Das war CO2, meine liebe Leute. Eieiei, davon sind wir schon weg. Aber auch das Gas ist natürlich eine Scheißlösung, wenn wir auf das 1,5-Grad-Ziel gucken, was wir ja, glaube ich, letzte Woche gerissen haben, nach einer Meldung. Also wir sind bei 1,5 Grad. Das Thema ist leider durch, das haben wir nicht erreicht, das Pariser Abkommen. Jetzt heißt es aber trotzdem weitermachen, liebe Leute.
The tipping point.
Ja, tipping points. Wir wissen nicht genau, wo sie sind, aber sie kommen und hoffentlich kommen nicht alle. Ne? Und wir können alle noch was dagegen tun. Jetzt sind wir wieder in der Klimaschelte. Kein Flugscham bitte. Der Carbon Footprint, hier der CO2-Fußabdruck, der wurde von BP erfunden, liebe Freunde. Damit jedem einzelnen Bürger ein schlechtes Gewissen gemacht wird und BP nichts ändern musste in den 80er Jahren. Könnt ihr alles nachlesen? Ist so.
BP, die haben auch keine Ölplattform versenkt, ne? Das
war das war Shell. Die Brent Spar. Da waren wir auf dem Kirchentag und haben dagegen demonstriert. Großes Kino.
Ja. Auf dem Kirchentag, sieh an.
Ja, auf dem Kirchentag. München oder Hamburg? Ich glaube München.
Ja, also wir waren in München und in Hamburg.
Ja.
Aber und in Köln auch mal auf dem Kirchentag.
Ja, der Kölner.
Aber da waren wir Privatpersonen.
Richtig, da waren wir gar nicht in der Gruppe beziehungsweise untergebracht in einer Grundschule, wie sich das beim Kirchentag gehört.
Ja, und abends in der falschen Herberge nach Keksen fragen.
Daran erinnere ich mich nicht mehr.
Ja, ach, das würde für unsere Hörer zu weit führen. Das ist ja ganz lustig.
In der Tat. Kommen wir zurück zu unserer Wokeness. Und kommen wir mal zurück nach Florida. Da ist ja eine Maus am Start. Eine große, bekannte Maus, Mitch.
Ja, die, nach der diese Kopfhörer benannt sind, ne? Die ich jetzt auch zum Beispiel auch habe. Mickey Maus, genau.
Und da gibt's auch eine Mini-Maus. Und auf die wollte ich auch mal kurz zu sprechen kommen. Das war nämlich das erste Vocal Statement von Disney.
Ich bin ganz Ohr.
Du bist ganz Ohr.
Mickey Maus Ohr.
Über das ganze Pottermaus-Ohr. Und zwar schreibt.
Mickey Maus, ein Pottermaus sowieso, ja.
Schrieb es das Jahr. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Minimaus kennt jeder. Wenn ihr mir ein Bild zeichnen müsstet von Minimaus, welches Kleidungsstück hätte sie denn am Körper?
Ja, warte mal. Fange ich erst mal mit Mickey Maus an. Minimaus hat so eine Schleife. So eine Schleife oben.
Gut, ja? Oben am Kopf Schleife. Behalten wir mal. Aber welche Oberbekleidung trägt denn Minimaus?
So ein Kleidchen, ne?
Richtig. Und was ist passiert?
Hat sie Hosen angezogen? Hat sich Hosen angezogen, oder was? Nein.
Ja. Und zwar von der Designerin Stella McCarthy. McCartney. Vergessen Sie das.
Die Tochter.
Ja.
McCarthy, ja. Die Tochter von Paul McCartney.
Richtig.
Oder war es die verstorbene Ehefrau?
Genau. Und dieses Update der Minimaus gab es genau im letzten Jahr. 2022. Also,
ja, dann war es doch nicht die Frau, ja.
Alles nachzulesen in einem Taz-Artikel, den wir auch in unseren Shownotes verlinken. Mhm. Damit fing alles an und da war auch schon der Governor, den wir vorhin erwähnt haben, der war da schon Governor und Ronald sagte, Sanders. In meinem Staat will ich
haben
so eine Schweinerei
nicht. Weibliche Mäuse gefälligst Röcke anzuziehen.
Denn die Bibel sagt, der Mann trägt Hosen, die Frau trägt Kleider. Nee, und eigentlich sagt die Bibel, tragt kein Mischgewebe. Also nur reine Gewebe.
Kein Mischgewebe?
Ja, das steht ja, irgendwo. Habe ich letztens bei den Drinis gehört, dass der Podcast von Juliet Becker und ihrem Kerl Christian.
Chris. Aber vieles in der Bibel ist ja auch wirklich, also die ganze Weltgeschichte würde neu geschrieben, wenn Luther richtig übersetzt hätte, ne?
Ja.
Also das ist ja wirklich ein einziger Mensch. Ja gut, ich meine, Luther hat vielleicht nicht dann noch die amerikanische Version geschrieben, aber vielleicht kann man es ihm doch nicht vorwerfen. Aber auch solche Bilder wie eher geht ein Reicher ins Himmelreich als ein, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Himmelreich. Ja. Da fragt man sich doch auch, wieso denn ausgerechnet jetzt ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, sondern wer denkt sich denn sowas aus? Da habe ich mal gehört, die Theorie, ja, das hebräische Wort für Kamel und Tau sind doch schon sehr ähnlich. Vielleicht war es im Original doch, eher geht ein Tau durch ein Nadelöhr als ein Kamel.
Ein Nadelöhr. Also,
und dann ist das Bild wieder ein bisschen, ne?
Das macht schon viel mehr Sinn, meine lieben Freunde. Ja. Ja, aber erzähl das mal einem guten Christ. Ja. Also zum Beispiel von einem Freikirchler, der wirklich sagt, die Bibel ist die Wahrheit. Mhm. Der wird doch heute keine neue Übersetzung mehr annehmen, oder?
Nein, der jagt seine Frau auch vor die Stadttore alle paar Wochen.
Ja. Gut.
Weil es in der Bibel steht. Und der Mann, auch das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst würde man vielleicht von alleine nicht drauf kommen, er möge nicht bei der Ziege liegen.
Ich dachte, wir kommen jetzt langsam zum Thema Feminismus, aber nein, er kommt zum Thema Umgang mit Tieren.
Sodomismus.
Sodomismus.
Sodomie, ja.
Sodom und Gomorra, Leute.
Sodom und Gomorra. Und man soll auch keine Gelage schon am Tage feiern.
Oh. Das ist ein sehr interessanter Brief der Korinther, oder?
Ja, einer von diesen vielen Briefen, ne?
Ja, den sollte man einmal jährlich auf einem Festival vorlesen. Und zwar morgens nach dem Zähneputzen und Duschen, während die anderen auch gerade dran vorbeigehen und sie wären erquickt und erhellt.
Ja, und voller Elan und würden sich auf dem nächsten Festival nicht so gehen lassen.
Mitch.
Hm.
Ich habe schon mal wieder sowas gemacht, damals mit dem Adventskalender. Jetzt mache ich's mit unserem nächsten Festivalbesuch. Ich glaube, 2024 ist fällig. Die Frage ist nur, wie man das organisiert.
Im Wohnwagen oder mit, wie das die älteren Leute machen, so mit Ferienwohnungen.
Ja, genau. Die andere Frage ist noch mit dem Freitagabend. Der ist für dich relativ schwierig zu organisieren, weil du freitags bis mittags meist noch in der Schule bist, bei den richtig guten Festivals.
Sollen wir jetzt hier in der breiten Öffentlichkeit unsere privaten Festivalbesuche der nächsten Jahre planen?
Nein, nur den einen. Und zwar, wir gehen nächstes Jahr auf irgendein Festival, scheißegal, was das kostet, und wir werden schlafen wie alte Menschen, also nicht im Zelt. Das machen wir nicht nochmal. Und dann ist es auch einfacher, die Speisen von dem toten Odem zu trennen. Also die Speisekammer und die Schlafkammer.
Das ist aber wirklich wichtig. Ne? Ich weiß nicht, wie, ob ihr es euch schon mal gefragt habt. Ihr, die jungen Leute, die jedes Jahr diese Festival, auf die Festivalgelände pilgert und dann in Zelten schlaft und aus Platzgründen eure Speisen in dem Zelt auch mitlagert und am nächsten Morgen aufwacht und denkt, was ist das denn? Das ist doch nicht mehr essbar. Was das ist für ein Pelz hier auf meinem Ravioli? Ja, braucht ihr euch nicht wundern.
Solange es nicht auf deiner Nudel ist.
Ja. Sind wir das jetzt wieder für einen Woker-Spruch? Nee, das liegt daran, dass ihr mit eurem schlechten Odem die Speisen zum Verderben gebracht habt. Und nämlich von jetzt auf gleich. So, sucht euch für eure Speisen lieber einen anderen Platz außerhalb eures Zeltes auf.
Jetzt kommt wieder der Physiker in mir und sagt, sowas wie schlechten Odem gibt's gar nicht, aber es gibt Luftfeuchtigkeit. Und hohe Luftfeuchtigkeit bringt Speisen zum Verderben. Und wenn man viel ausatmet im kleinen Raum, dann steigt die Luftfeuchtigkeit auf 80-90%. Dann tropft's von der Decke.
Ist dann wahrscheinlich egal, ob das auch noch zusätzlich nach vergammeltem Bier riecht, ne?
Dazu oder kommt die Temperatur.
Halb verdauten Currywürsten oder so, ne?
Aus. Ja. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann aufgenommen werden. Ja, großartig.
Gut. Ja, und schon hat man die Schimmelwochen.
Mitch, müssen wir jetzt eigentlich Disney World in Florida schließen?
Ich bin eigentlich schon ziemlich dafür, weil sie sind ja irgendwie, die lernen ja nicht dazu. Und sie fügen sich auch nicht
dem Zeitgeist.
Hinbauen. Ja, finde ich gut. Eine Müllhalde oder ein Gefängnis oder so. Ja,
das waren nicht unsere Ideen, das waren die auch von die Idee, von DeSantis, ne?
Ja. Ja, eigentlich ist das ja irgendwie so ein Staat im Staate, ne? Also gut, bringt Florida auch viel Geld.
Ja, ich meine.
Kann man aber trotzdem mal schließen, weil einfach nicht
so. Ich meine, Phantasialand ist auch ein Staat im Staate. Also im Phantasialand ist nicht NRW.
Ne? Nee, das ist schon ein Riesenareal. Ne? Da nee, das ist
relativ
auch
klein eigentlich.
Ah, nee, das ist ja kompakt, ne? Aber es ist halt einfach gebaut, genau. Sehr, 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 sehr dicht.
Es ist eingeengt. Gebaut, auf der einen Seite sind Bürger, auf der anderen Seite ist ein Wald. Die können nicht mehr ausbreiten. Ja. Aber trotzdem.
Da arbeiten zigtausend Leute, ne?
Unglaublich. Unglaublich viele und auch der Eintritt ist mittlerweile unglaublich teuer. Ich glaube mindestens 50 Euro. Und am Geburtstag kommst du nicht mehr kostenlos rein. Das war früher so. Auch bei Erwachsenen, nur auch Kinder kommen kostenlos.
Ja.
Am Geburtstag. Ah, egal. Ist trotzdem geil. Also das Phantasialand, ein geiles Konzept. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie toll so ein Disneyland oder so ein Walt Disney World oder wie die ganzen Dinger heißen ist. Ich habe da keine Ahnung von. Ich war noch nie irgendwo in solchen Dingern.
Also so die Mickey Mouse Parade am Ende, die muss doch super sein, oder?
Klar.
Und dann vor diesem Schloss Neuschwanstein Imitat.
Herrlich. Ehrlich. Ja.
Aber vielleicht sollten wir mal kurz darauf kommen, was eigentlich so ein Ron DeSantis so weit treibt, wenn er Disney Plus streamt.
Ja, richtig.
Oder sich in diesen Park hineinbegibt.
Also dieses ganze Wokeness hat ja schon ein bisschen länger angefangen. Ne? Das hat
ja nicht nur Minimaus. Aufhören.
Was denn?
Wir reden gerade gleichzeitig, das geht nicht. Also, wir sehen uns ja extra, wir haben ja hier diese Videoschalte, damit wir uns nicht ins Wort fallen.
So. Also würde ich darauf achten. Ja, ich sehe dich die ganze Zeit, entschuldige. Aber dein Mund ist hinter dem Mikro.
Ja, ist hinter dem Mikrofon. Ne? Dann, ich sage nur kurz, pass auf, ich wollte sagen, wir feiern ja dieses Jahr, also heuer. Heuer würden hier die Leute unten im Weißwurst-Äquator sagen, ne? Heuer feiern wir 100 Jahre Disney und Mickey Mouse.
Richtig.
Super. Und das wollte ich nur kurz sagen, jetzt bist du dran.
Und zur Feier des Jubiläums gibt es viele tolle neue Filme.
Mhm. Neue alte Filme oder
ja,
neue Verfilmungen
alte
von alten.
Geschichten werden wieder aufgewärmt, die es schon mal gab. Alte Streams, die ganzen Disney Plus gibt's ja seit ein paar Jahren. Da sind die ganzen alten Disney-Filme plötzlich nicht mehr auf Videokassette oder DVD unveränderbar, sondern die werden jetzt auch verändert. Da werden Informationen vorgeschaltet zum Thema Umgang mit Diskriminierung und
Stereotypen.
Stereotypen. Oh, Stereotype. Gut, dass du dieses Wort sagst. Das ist eines der wichtigsten Worte, wenn man mit Diversität und Wokeness kommt.
Mhm.
Ne? Diese Welt ist voll mit Stereotypen, die es uns einfacher macht, die Menschen und unsere Gesellschaft zu verstehen. Ja.
Okay. Zum
Männer
Beispiel.
Männer und Frauen.
Nenne mir einen.
Kommen in Schubladen. Männer mögen Fußball. Frauen gehen gern Shopping. Ne, das sind so zwei Schubladen. Das gilt für jede Frau und für jeden Mann. Punkt. Einfach aus. Einfach.
Nenne mir noch ein Stereotyp, was dir anfällt zu dem Volk der Finnen.
Die Finnen? Die Finnen gehen alle in die Sauna, ziehen dabei aber eine Badehose an.
Was?
Ja.
Ach.
Ja, die sind völlig verrückt und zeigen ihre Schniedel nicht in der in der Sauna. Und auch nicht ihre Vulvas. Ja, das Körperteil wollen wir gar nicht vergessen.
Ja? Deswegen beantragen da auch nicht viele die Geschlechtsumwandlung. Nicht Umwandlung, sondern ja.
Das ist Nennung. Eine rechts rückwärtsgewandte Hasskampagnen-Scheiße mit dieser Darmsauna. Das ist der Einzige, der das gemacht hat, war ein Rechtsradikaler, der das beweisen sollte, wie schlimm das ist. Sonst hat das im ganzen Leben noch nie jemand gemacht, ist zum Standesamt gegangen, hat vor Gericht erstritten, dass ein anderes Geschlecht in seinen Ausweis kommt und ist dann in die Damensauna, um da mal ein bisschen Titties zu gucken. Also, warum geht der nicht in die Gemischtsauna? Ja. An genau. Den anderen 6 Tagen, ne? Damensauna ist nur ein Abend und überhaupt, was soll der Scheiß? Ja, und
dann sitzt da, ich stell mir diese Szene vor, da sitzen da die Damen, ne? Wie Gott sie schuf.
Ja. Und dann kommt
in der Damensauna rein. Und hinein kommt der Hand.
Mit seinem kleinen Pimmel.
Mit, ja, hast du jetzt gesagt. Ja. Und sagt, hallo, ich bin's, die Andrea. Was spinnst du denn? Ich sehe doch hier deinen, ne? Ja. Du bist doch gar nicht die Andrea. Doch, genau. Dann holt er aus seiner, ne? Wo
ist denn hier deine Zigarrenkiste? Also wo soll denn das Baby rein?
Ja. Wie hieß das bei dir? Dann kommt der Ant und holt seine Visa-Card raus aus seiner Kimmel, ne? Und da steht aber hier sein Personalausweis und sagt, hier, guck, hier, da steht schwarz auf weiß, ich bleibe hier, mach mal Platz. So. Und diese Szenen häufen sich, meine Damen und Herren, in Deutschland. Ja. Ich habe letztens noch, ich bin hier in Hohenlimburg am Rathaus vorbeigefahren, Schlangen. Von Männern. Standard. Ne? Und hat nur eins im Sinn. Ihren Status von männlich auf weiblich zu übertragen. Mhm. Aus eben genannten Grund. Ja.
Wie bescheuert ist das? Wir beide wissen, dass wir in einem Patriarchat leben, dass Männer mehr Rechte haben, dass Männer mehr Geld verdienen, dass Männer überhaupt bis unter die Haarschnur privilegiert sind und dann geht jemand freiwillig zum Standesamt, sagt, ich möchte eine Frau werden, weil ich mich als Frau fühle, ich bin trans, ja, wird dann eh nochmal diskriminiert als Minderheit und bespuckt von den ganzen anderen Leuten am Stammtisch und nur um mit meinem kleinen Penis mir ein paar Titties anzugucken. Also, warum, wofür gibt's Pornos?
Und das ganze, der ganze Stammtisch geht demnächst da aber geballt hin. Ne? Und dann treffen die sich am Stammtisch und sagen, hallo Johanna, hallo Andrea,
und dann stellen die Damensauna vor, wo der ganze Stammtisch ist mit den ganzen Pimmeln und die haben aus der Damensauna plötzlich eine Herrensauna gemacht und sie haben nichts gewonnen.
Ja, und auf einmal sind sie wieder unter sich.
Ja.
Ja, nee, das Konzept geht nicht auf.
Gott, oh Gott, oh Gott, also das ist überhaupt kein Thema. Entschuldigt, liebe Freunde von Pottermos, dass wir euch damit kurz behelligen mussten, aber eigentlich ist das überhaupt kein Thema.
Nein, das ist genau das Thema, wie wenn Jugendliche das eigene Geschlecht vielleicht noch nicht so genau wissen, aber dann vielleicht doch eher tendieren und denken, ich bin doch wirklich doch im falschen Körper geboren und vor 50 Jahren wäre es auch so geblieben, aber heute habe ich vielleicht die Chance, mal Beratungsstellen aufzusuchen und darüber zu reden. Und es gibt die Möglichkeit, im Extremfall dann auch als Jugendlicher im bestimmten Alter das Geschlecht zu korrigieren, sagen wir mal.
Genau, ne? Und die Prozesse, die es dafür gibt und die Verfahren, Verwaltungsverfahren, die sind teilweise immer noch sehr, sehr entwürdigend und Herr Buschmann ist gerade dabei, das menschenwürdig zu machen. Aber das ist natürlich woke, was der macht. Ne? Warum macht er das? Warum beschäftigt er sich mit dieser Minderheit? Das betrifft doch nur 0,2% der Deutschen. Der soll sich mit den richtigen Problemen beschäftigen.
Herr Buschmann aus Gelsenkirchen.
Der Herr Buschmann aus Gelsenkirchen. Ein sehr interessanter Typ, der ist 1977 geboren.
Ja.
War am Max-Planck-Gymnasium. Das heißt, wir hatten nicht
mit ihm zu tun. Das war Buhr,
das ist Nordgelsenkirchen. Die spielen nicht mit den Südgelsenkirchenern.
Nein, nicht mit den Schmuddelkindern.
Nein, wir hatten Kohle, der da oben hatte blühende Landschaften.
Nein, der hatte Kohle. Nee,
hat auch nicht Kohle, ne? Nee, der hat Kohle auf dem Konto. Nee, das
nicht. Der kommt
wir
auch,
hatten Kohle
auch,
im Keller. Aber
der hatte auch keine Kohle auf dem Keller. Ich glaube so, der kommt auch nicht aus unbedingt sehr, sehr. Nee, hat er mal gesagt. Also das war, glaube ich, sehr bodenständige, sehr Arbeiterfamilie, aus der auch kam. Ja. Das hatte ich auch ein bisschen. Der ist nicht mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen.
Wer ist das schon in Gelsenkirchen? Auch Bastian Bielendorfer nicht.
Nein, Vater war ja ein Pädagogen, ne?
Kennt man ja. Ja, seine Mutter auch. Die Mutter war Grundschule und er Vater war ja auf dem Grillo.
Ja.
Wissen wir ja.
ja
hallo,
so,
Herr Bielendorfer, ne? Übrigens, falls Sie diesen Podcast hören.
Shoutout, bestimmt. Ja, Shoutout. Das ist einer von den 11.
Ja. Es gibt ja so Gelsenkirchen-Nerds, die machen Gelsenkirchen-Blogs und berichten jede Woche, was neu über Gelsenkirchen geredet wurde. Und wenn ChatGPT erzählt, dass hier viel über Gelsenkirchen geredet wird, dann kommen wir auch in diesen Blog rein und dann stehen wir im Newsletter und zack, Herr Bielendorfer wird informiert.
Ja gut, dann reden wir doch ein bisschen mehr über Gelsenkirchen. Auch in Gelsenkirchen war ich mal im Kino und habe dort Ariel, die Meerjungfrau, gesehen.
Oh, den habe ich nicht im Kino gesehen, sondern auf deiner Geburtstagsfeier.
Auf meiner Geburtstagsfeier?
Auf deiner Geburtstagsfeier haben wir damals die VHS-Kassette von Ariel geschaut. Also da habe ich den Film gesehen. Das muss eine
Party gewesen sein.
Das war eine ziemlich wilde Party, aber ich möchte nicht ins Detail gehen. Shoutout an Dani und alle anderen, die dabei waren.
Ich kann mich nicht mehr erinnern. War das, also Ariel, guck mal, nicht mit 18 oder so, ne? Sondern das war schon ein Geburtstag, wo ihr mit 11 oder 12 oder?
Nee, wir waren bestimmt keine 15 oder sowas.
Ach.
Ja.
Da haben wir Ariel die Meerjungfrau geguckt. Warum
also
haben
wann
das noch
kam
im
der
Kino
Film
gesehen?
Denn raus? War das 1992?
Ja, das könnte sein.
Dann dauert es ja immer 1 bis 2 Jahre, bis die VHS da ist. Da muss es ja noch interessant gewesen sein. Weil dann war ja irgendwann schon König der Löwen und Aladdin und sonst was. Und man muss noch jung genug gewesen sein, dass das irgendwie noch interessant gewesen sein, eine interessante Unterhaltung gewesen sein könnte. Für so eine Party. Vielleicht war es auch gar nicht dein Geburtstag, aber ich glaube schon.
Und vielleicht sollten wir auch das hier nicht vor aller Öffentlichkeit breittreten. Aber ich frage mal offline, was da so passiert ist auf meiner Party.
Ja, klar. Aber es gibt ja jetzt eine neue Fassung, ne?
Ja.
Und die ist
ein bisschen diverser.
Ja, die ist diverser. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Du?
Nein, ich bin die ganze Zeit dabei, meine Tochter das quasi sozusagen schmackhaft zu machen, aber ich glaube, die finden das gar nicht so, denken, das irgendwie so Märchen uncool und so.
Ja, deine Kinder kommen gerade so in die dunkle Phase, ne? Da spielt man keine Brettspiele mehr, da guckt man kein Disney mehr, da wird man cool.
Doch, also das geht noch alles so, aber man interessiert sich auch schon für Stranger Things, ne? Und das ist dann schon
ein anderes. Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, da kannst du nicht beides machen. Ariel, die Meerjungfrau gucken und Stranger Things. Das ist ja die Ambivalenz der Dinge. Da muss man ja erstmal 25 werden, um das wieder auszuhalten.
Mhm.
Ich habe gestern übrigens Phantasia 2000 gesehen. Ein sehr musikalisches Stück. Das tut aber jetzt gar nichts zur Sache, weil das gar nicht groß. Doch, es war auch ein bisschen divers. Diverser als die Originalfassung, jedenfalls.
Na gut, also haben wir dieses Beispiel: Ariel, die Meerjungfrau. Mhm. Von einer schwarzen Schauspielerin gespielt?
Halle Berry, oder?
Halle Berry ist, glaube ich, jemand anders.
Oh,
die ist eine andere Schauspielerin, auch mit dunkler Hautfarbe, aber ich glaube, die war doch eher mal bei James Bond, ne?
Oh Gott. Ja, sicher, das ist aber auch ein paar Jahre her. Ihr merkt, wir werden alt.
Die heißt nämlich Halle Berry.
Okay.
Da muss man schon unterscheiden.
Ja, auch hier, Entschuldigung, das wusste ich nicht.
Oder Bailey, genau so.
Bailey.
Ja. Und mehr kann ich zu diesem Film jetzt nicht sagen, in welcher Art und Weise der Plot
wir
auch
wissen
wieder,
aber schon, dass der Descentes ziemlich auf die Palme gebracht hat und dass viele andere Menschen das dazu bringt, dem Film auf IMDb mit 1 Stern, was das Minimum ist, zu bewerten.
Ja gut, das geht dann natürlich gar nicht. Ja gut, dann kann man seinen Alltagsrassismus dann auch im Internet ausleben und das in Form von einer Filmbewertung machen. Toll gemacht, Herr DeSantis. Und auch Peter Pan, ne, wurde auch neu verfilmt als Realfilm. Dem
Peter
auch.
Pan und Wendy.
Und Wendy, genau, Tinkerbell. Oh, er muss husten. Denn die möchte gar nicht mehr so die Hausfrau für die ganzen Jungs da sein, ne?
Richtig.
Und Mutterersatz.
In der Urfassung hat sich Wendy die ganze Zeit um die ganzen Jungs gedreht, ne? Und war für die da und hatte eigentlich keine eigenen Ziele, sondern nur alle zu bemuttern. Richtig, Mutterersatz. Hm. Und das ist in dem neuen Film überhaupt nicht so.
Ja.
Na, die tritt ihm mal und ordentlich in den Arsch.
Es ist schon, man könnte natürlich wieder sagen, ja, aber warum muss man denn jetzt diese alten Filme canceln? Es ist doch alles in einer bestimmten anderen Zeit entstanden und so, ne? Aber na gut, wenn man sie jetzt nicht unbedingt mit Kommentar guckt, ne? Und also wahrscheinlich mittlerweile sind wir schon so weit kulturell auch davon entfernt, dass man solche Filme, ich meine, auch wenn, weil sie auch ästhetisch anders gemacht sind, die irgendwie aus den 40er Jahren stammen, ich weiß es nicht genau, von wann ist Peter Pan, aber oder vielleicht aus den 60er.
Oh, das sage ich dir gleich.
Also das ist für mich so ein graues.
Peter Pan, auf jeden Fall, ja, der ist richtig alt. Also wir haben ja in unserer Jugend Hook geguckt, ne?
53, ja. Also genau dazwischen. Also, ja, da gab es natürlich noch ein anderes Frauen-Männer-Rollenverständnis, ne?
Genau.
Ja, aber 53 was ja nicht heißt,
haben wir ja Adenauer. Die Frau gehört ins Herd und wir haben bald ein Wirtschaftswunder.
Ja, genau.
Ne? Und das ist aber vorbei. Wir haben
kommt der Mann nach Hause und da muss das Essen aber auf dem Tisch stehen. Ne? Und das herrliche Werbung, ne? Also Reklamesendungen aus dieser Zeit kann man sich angucken und wie der Mann seine Zigarette gereicht bekommt auf dem Silbertablett und ne? Immer die Angst, dass nicht richtig gespült wurde und so. Ja, ja.
Was der Vater kriegt, also in diesem Film war der Mann immer der Vater, kriegt zu Hause dann die Drogen gereicht?
Ja, ja.
Das ist ja interessant. Ja, auch ein Whisky.
Die Oberstolz so, ne? Vom Rhein.
Ja, ja. Eieiei, da wurde ja auch gesoffen in Werbung und in Filmen.
Ja, ganz, ganz besonders schön, weil dieses Gesoff nochmal, Frauenzähmung, nein.
Jetzt halluzinierst du aber, wir sind ja jetzt nicht bei ChatGPT.
Nein, es gab damals eine Werbung, muss man mal gucken, das ist ein Getränk, was extra für Frauen auf den Markt gebracht wurde und so auch beworben wurde, dass wenn man ja so viel Stress hatte zu Hause, ne, mit dieser ganzen Hausarbeit und so weiter, dann kann man aber so ein kleines Frauenglück oder so, hieß es, glaube ich, zu sich nehmen. Das ist so ein Likör, ne? Das wird aber nirgendwo gesagt, dass es so was wie 20% Alkohol enthält.
Das ist quasi wie Medizin oder ein kleines Wunder, ne? Wie ein Zückerchen, ne? Eine Süßigkeit.
Ja, ja, genau. Oder so ein kleines Säckchen am Morgen, was den Kreislauf antreibt.
Unglaublich. Unglaublich. Ja, kann man so machen, ist dann aber scheiße. Aber was gibt's noch für Filme, die jetzt woke geworden sind? Da gab's ja noch ein paar. Mit diesen ganzen Real-Life-Enactment kann man ja auch anders kritisieren, ne? Also diese hier König der Löwen und Aladdin und alles, was in den letzten 10 Jahren entstanden ist, das muss einem ja nicht gefallen. Aber man muss sich nicht festbeißen an schwarzen Schauspielern, an Menschen mit Down-Syndrom, hatten wir auch bei Peter Pan und Wendy übrigens.
Eine junge Schauspielerin.
Und oder an ja Homosexualität, ne? Also auch das hält ja einfach Einzug mittlerweile in ganz normale Popkultur. Und da muss man sich auch nicht aufregen, dass das mal Thema ist. Und aber DeSantis kommt ja nur klar, wenn das nie Thema ist.
Richtig, ja.
So, weil es gibt ja eine Ordnung und die ist einzuhalten. Und gegen diese Ordnung sollte man sich nicht wenden, weil sonst geht das Abendland zugrunde.
Ja, vor allem, wenn die Kinder das quasi eingeimpft zu sehen bekommen, ja, dann könnten sie es ja nachahmen wollen.
Und ja,
dann,
ja, klar. Also ich wurde auch schon im Kindergarten verschwult mit Ernie und Bert. Logisch.
Ja, also die Prototypen, ne?
Ja, ja, ist total.
Ja.
Boah. Also dieses Weltbild.
Aber haben die sich jemals geoutet? Nee, ne?
Ernie und Bert nicht. Na, das sind der Cousins oder so.
Naja,
ist ja auch wurscht. Ne, die anderen drumherum in der Sesamstraße sind alles Monster. Also komm.
Ja, aber ich meine, die Sesamstraße an sich, ne?
Ja.
Ganz anderes Thema. Aber die sind doch nun wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie man Kindern die Welt, wie sie wirklich ist, beziehungsweise in ihrer Diversität beibringt, ne? Denn die Original Sesamstraße aus den USA, die spielte ja nicht in einer heilen Welt, sondern eher in so einer Hinterhof-Ghetto-Atmosphäre, ne? Mit New York, Brooklyn. Oscar in der Mülltonne.
Ja, ja, ja. Und das schon seit den 70er Jahren, ne? Und auch dort. Also, das ist kein neues Thema, Diversität, sondern das, da hat es schon in den 70er Jahren angefangen, die Gesellschaft entsprechend aufzuklären. Und ich meine, an dem Tag, an dem man doch beschließt, dass man kein rassistisches Volk mehr sein möchte, ja, oder keine Rassentrennung mehr hat oder nur Busse für Weiße hat, dann Oder Hotels für Weiße, Green Book, toller Film, kann ich übrigens auch empfehlen, über einen Jazzpianisten.
Den kenne ich, der ist grandios.
Ja, der ist wirklich grandios, mit dem italienischen Fahrer.
Der Jazzpianist, der von seinem weißen Fahrer durch die Gegend gefahren wird, und der Fahrer bekommt halt immer die besseren Konditionen als genau. Der Pianist selber.
Genau, und das heißt Green Book, weil es ein Buch gab, in dem diese Hotels für Schwarze gelistet waren, also die quasi schwarzenfreundlich waren. Und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber guckt man diesen Film, dann ist man irgendwann tief drin und fühlt das, dass das jederzeit wieder möglich wäre. Also, wenn ich solchen DeSantis-Reden höre und manche Politiker in Deutschland, denke ich, das ist jederzeit wieder möglich. Es muss nicht so weit kommen wie 1933 bis 1945. Aber die Tendenzen sind doch da, und der Hass in dem Menschen sich ab und der Wille, sich abzugrenzen und das Leben einfach haben zu wollen, das ist so weit verbreitet. Das ist so ein brauner Nährboden, der 20-30% unserer Bevölkerung ausmacht. Diese Leute brauchen ordentliche Ansprache. Leute, wir können euch helfen. Das ist alles nicht so schlimm, wie ihr euch das vorstellt.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich in einer Sendung über Wokeness so gegen Ende Harald Markenstein zitiere, der ja eigentlich jemand ist, der auch von sich selber ja sagt, dass er häufig als der Stereotyp des alten weißen Mannes ins Feld gebracht wird. Pff, ja, nicht von ungefähr, weil seine Kolumnen sind in letzter Zeit ja auch eher nicht so besonders Vogue gewesen. Ich las sie vor einiger Zeit immer ganz gerne in der Zeit. Im Zeitmagazin, ne? Mhm. Und die Überschrift der aktuellen Kolumne ist halt das Cancel-Wahnsinn, ne? Und da habe ich gedacht, okay, jetzt kommt er wieder und wettert gegen den linksgrün versifften Cancel-Wahnsinn. Aber nein, er wetterte gegen den von rechts. Und fand da auch ein paar kluge Worte, und da fand ich jetzt, erinnert mich gerade dein Fazit an das, was auch Harald Martenstein als Fazit gezogen hat. Wir werden vielleicht nicht in 1933 aufwachen, aber vielleicht in Russland oder China. Mhm. Mhm. Wenn es so weitergeht.
Ja.
Und das,
Und das ist kein Selbstläufer, ne? Also wir können das alle ändern. Und unsere Regierung hat den Auftrag, dieses Thema auch ernst zu nehmen. Und vor allem so Parteivorsitzende und nicht diesen rechten Mob nach dem Mund zu reden. Ja?
Nein, da hat man auch schon eine gewisse Verantwortung. Und ich sage eine gewisse, nein, da hat man eine Riesenverantwortung. Und liebe Leute, wer nicht in der Lage ist, diese wahrzunehmen, dem gehört aber in den getreten.
Mit Anlauf.
Also metaphorisch.
Ja.
Lest ihnen die Leviten.
Genau.
Und bringt sie wieder auf den.
Genau. Genau.
Rechten, also in
und wichtig, redet mit ihnen, ne? Also canceln und nicht mit ihnen reden und ignorieren. Ich glaube, das ist das Verkehrteste, was man machen kann mit solchen Menschen.
Tabuisieren, totschweigen geht nicht.
Genau. Ne? Ich meine, nicht zu allen Menschen kann man die Freundschaft erhalten, wenn sie Scheiße erzählen. Vor allem, wenn die wenn diese Idioten dann aus urplötzlichen Gründen die Freundschaft kündigen. Das da braucht man nicht hinterherweinen, das ist manchmal so, ja. Aber. Mit allen Menschen, mit denen man noch in Kontakt ist, mit denen man redet und die plötzlich was Komisches sagen und die von Gender-Gaga reden, wenn man wieder ein Wort mit innen beendet hat, also ein Nomen. Den kann man mal kurz sagen, du, wir können auch das generische Femininum nehmen, ist auch eine Lösung, aber ich habe auf dieses Patriarchat auf Dauer keinen Bock mehr, du siehst doch, was es angerichtet hat.
Du meinst das Maskulinum?
Das Maskulinum hat...
Oder sind jetzt fast schon ein Matriarchat.
Nein, wir können das Femininum mal benutzen für ein paar Jahre.
Achso, du meinst
einfach mal stattdessen. Lass uns das einfach mal ausprobieren, ob sich dann Männer noch angesprochen fühlen. Hm. Einfach nur, um das mal zu fühlen.
Ja.
Aber das muss ein Mann ja nicht, weil der Mann ist ja der Mensch und die Frau ist aus einer Rippe von ihm entstanden. Also ein Untermensch. Also das ist einfach, und das ist doch scheiße.
Die Perspektive zu wechseln, ne?
Ja.
Das ist es ja auch immer. Ne? Man ist ja häufig geneigt und sagt, das ist ja beider mal immer ein Zigeunerschnitzel, ja. Das habe ich schon seit Jahrzehnten, wir sollten, das interessiert mich doch nicht, ob der, ne? Und ja, aber doch, es gibt Menschen, die das nicht so gut finden, und die sollte man dann auch mal ernst nehmen, ne?
Ja. Mein Gyrosmann um die Ecke, der hat auch noch einen Zigeunerschnitzel auf der Karte. Und auch da müssen wir uns natürlich kurz mal innehalten und fragen, wann spreche ich ihn drauf an? Also ich muss ihn ja nicht verurteilen, sagen, ich gehe da nie wieder hin. Der hat wohl den Schuss nicht gehört. Sondern man kann das versuchen, mal zu thematisieren, vielleicht, wenn man gerade mal einen Schnitzel kauft, ne? Und, ja. Und fragt, ob er nicht mitbekommen hat, dass wir die Soße mittlerweile anders nennen. Und ob überhaupt noch jemand weiß, wie das, was das ist. Weil im Laden, im Supermarkt heißt das jetzt Paprikasoße.
Ja. Ja. Und alle fragen sich, meine Güte, haben Sie das aus dem Sortiment genommen, das Z-Wort-Schnitzel?
Nein, nein. Am Anfang hatte sogar die größte Firma, die diese Soßen herstellt, noch beides draufgeschrieben, um es den Leuten zu erklären. Aber das ist lange vorbei. Mhm.
Als Übergangsphase sozusagen.
Genau, genau. Was ich auch total wirr fand. Aber ja, wie will man es denn machen? Ne? Du musst die Leute ja mitnehmen. Wenn man irgendwie
zwischen Rider und Twix so eine Übergangsphase hatte, wo das eine, die eine Hälfte Rider und die andere Twix genannt wurde oder so.
Ja, ja. Und nach 20 Jahren holst du dann Rider wieder als Marketing-Gag. Nee, um Gags geht's hier nicht. Hier geht's tatsächlich darum, dass sich Worte ändern und Wahrnehmung von Worten und Wahrnehmung von Diskriminierung. Und das ist total schwierig, finde ich, weil die meisten von uns, auch, ich glaube, fast niemand, der diesen Podcast hört, vielleicht ganz wenige, werden wirklich im Alltag diskriminiert. Ne?
Man weiß es nicht.
Ja, in irgendeiner Art vielleicht.
Ja.
Aber wer mir erzählt, Männer werden diskriminiert, weil sie nicht in die Frauensauna gehen dürfen, da hört mein Gespräch auf und 5 Minuten später
ja, wir wissen ja, was
reden
wir
lieber über
machen
Kaffee.
Kann. Also da, ja, genau.
Weil das ist ja Quatsch. Ja, Mitch, das ist, also ich finde diese Folge und unseren Austausch, unser Fazit zum Thema Wokeness ziemlich gut. Ich bin begeistert.
Ja.
Ich hätte doch nicht gedacht, dass ich mit dir mal so einen guten Podcast besser aufnehme.
Na, ich, mit mir vor allem, ja.
Ja, mit dir. Also von mir bin ich ja eh die ganze Zeit überzeugt, aber.
Ja, ja.
Ich habe mein zweites Bier noch gar nicht aufgemacht.
Ich dich in deiner Unterhose besäufst die ganze Zeit.
Ich habe mein zweites Bier noch nicht aufgemacht. Also ich glaube, zweites Bier, zweites Thema. Ich glaube, so ein Elvis Juice, das ist ein Grapefruit-Infused IPA von BrewDog, kann man auch, oh, das ist ein Tauwasser, ein IPA-Vollbier, kann man auch leicht angetaut trinken. Ich mache es jetzt auf und würde sagen, wenn du nicht noch ein Wort hast, ich meine, Disney, da kann
Ich habe auch mein Anti-Vocus süddeutsches Bier ausgetrunken.
Achso, ja, das ist gut. Hast du noch Wasser?
Und
nicht, dass du dehydrierst, Kollege. Wir haben jetzt noch ein Thema.
Das war ein halber Liter, das geht gerade noch. Ne? Also, wir haben noch ein Thema, das ist aber auch wahrscheinlich jetzt nicht mehr in dieser epischen Breite, wie wir das andere Thema aus...
Kollege, das ist einer unserer Hauptthemen dieses Jahr. Mach's nicht kleiner, ja, als es ist.
Aber genau, es hat einen von sich aus begrenzten Rahmen, denn es geht um eine Konzertkritik. Die wir schon lange angekündigt haben. Und das ist geschehen. Wir sind endlich auf diesem langersehnten Depeche Mode Konzert gewesen. Zum ersten Mal seit 7 Jahren.
6 Tage vor dem Muse Konzert übrigens.
Und ganz in der Nähe vom Muse Konzert. Es war eine wilde Woche. Und ja.
Manche sind ja danach noch zum Hurricane gefahren. Ne? Also Birgit hat es komplett durchgezogen, das Triple.
Ja, und da gab es natürlich auch noch super Bands, das war ein tolles Line-Up, ne? Also das Hurricane. Vielleicht kriegen wir noch die Leute, die da waren, in der nächsten Woche oder bei der nächsten Folge uns mal ein Review über das Hurricane zu geben. Das würde mich sehr interessieren. Aber
Leute, hier, ne? Wenn ihr uns hört, gebt uns ein Zeichen.
Ja, Zeichen bitte. Nein, zuerst mal ein Shoutout zu Annika, die uns auch begleitet hat und leider heute nicht Zeit hat, uns ja auch mit ihrer Sicht zu der Dinge zu beglücken, denn sie wiederum sagte, sie ist bei einem Fantreffen von Midnight Oil
genau, Anhänger, und diese ne? Gruppe benennt sich nach der damaligen Indie-Plattenfirma oder so, ne? Feine
ja,
Geschichte.
Also das ist auch eine Kultband, ne? Genauso wie die wir gesehen haben, Depeche Mode. Ja,
genau. Also. Ihr kennt aber nur einen Song von Midnight Oil, das ist dieses wie hieß das? Burning
Bats? Are Burning.
Bats Are Burning.
Bats Are Burning.
How can we dance
while the world is turning? Und so weiter.
Ja.
Ja, ja, ich kenn schon ein paar mehr. Muss aber ein bisschen tiefer nachdenken. Wir sind dort gewesen und standen im Innenraum, ja, der nicht bestuhlt war. Zum Glück.
Ja, ja. Obwohl das Publikum viel älter war als
natürlich,
im Schnitt
natürlich.
Als bei Muse.
Ja, aber wir kamen uns da noch durchaus jung genug vor,
ja, dann
nicht aufzufallen. Ja.
Deswegen.
Ach ja, genau. Ja.
Wir waren ja
jung noch. Jetzt nicht nach unten getrieben.
Ja, ja, selbst Birgit ist das aufgefallen.
Also, was haben wir vor uns gefragt? Können sie es noch?
Was
die denn? Beiden mittlerweile nur noch alten Herren. Ja, können die noch rocken? Und was macht die Begleitband? Ne? Trommelt der Schlagzeuger zu wild? Und Peter Gordino, kann er auch die komplizierten Keyboard-Parts von Andy Fletcher, haha, eins da wissen, dass das jetzt ironisch war, übernehmen?
Oder die 16-Noten, war das nicht bei Ghost Again?
Ich glaube, das hat er live nicht gespielt. Das hat er nur einmal beim bei dieser Fernsehshow gespielt.
Ja.
Oder zumindest gemimt. Und also irgendwie Konzert-Footage, was ich jetzt von Ghost Again gesehen habe, von einem Festival oder so, da sieht man ja auch, der spielt dann an der Stelle irgendwie einfach nur Akkorde oder vielleicht ist da ein Arpeggiator eingeschaltet. Ja. Das könnte natürlich sein.
Ghost Again kam auch schon relativ früh, glaube ich, oder?
Nee, das kam.
Nee, wir haben ja mit Martin dem schlimmsten Block. Song angefangen, ne?
Die haben mit einem Song. Interessant, ich habe eine andere Review von diesem über Depeche Mode-Fan Vaughn George, ne, gehört. Mhm. Interessant, wie er das Konzert gesehen hat, als er in Birmingham, glaube ich, besucht. Also ist Engländer. Und er hat das so, das finde ich aber eigentlich ganz gut, wie er es charakterisiert hat, dass das Konzert mit My Cosmos is Mine, diesem sehr atmosphärischen, düsteren Intro auch der Platte anzufangen, ist eigentlich noch nicht der Beginn des Konzerts. Das ist eher noch ein Song, der eigentlich nur ein Intro ist. Das ist noch der Song vor dem
damals, Pimp.
Konzert. Ja, wobei der von Band kam, ne? Also das heißt, das, wie im Gegensatz zu allen anderen Konzerten ist dieses Mal das Intro. Es kam natürlich irgendwelche Pieps und tiefen Töne so als Stimmungsmacher, dass man merkt, das Licht geht aus und irgendwelches Geblubber kommt davon vom Band. Gleich geht's los. So, man könnte aber sagen, ja, eigentlich ist das immer noch, jetzt hat das noch Intro-Charakter. Und dann kommt Wagging Tongue, jetzt mittlerweile die zweite Single, die offizielle Single, die irgendwie auch nicht als Single, haben wir jetzt schon uns drüber gewundert, physisch erscheint oder als Download oder vielleicht kommen Remixe mal 3 Monate später, interessiert doch keine Sau mehr.
Aber wir hatten ein Video zu Wagging Tongue, ne?
Das haben wir letztens auch besprochen. Wir fanden es ziemlich gut.
Genau, das Video ist richtig gut und live hat mir Wagging Tongue mittlerweile auch besser gefallen als vorher.
Ja, ich fand es auch. Das ist also auch da an dieser Stelle als sozusagen Konzertopener mit etwas mit Tempo, nicht zu schnell, nicht zu langsam, führt einen behutsam in diesen Konzertabend ein. Ne? Mhm. Und weiter geht's dann aber auch schon in der typischen Depeche Mode Setlist-Dramaturgie mit 2 Hits in Folge. Die auch, glaube ich, dort am Anfang des Sets auch schon öfter aufgetaucht sind. Zumindest der eine. Dip, 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 dip. Das ist das, was ich beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, mir nicht mehr einfiel, nämlich dieses Riff aus einem Remix von Walking in My Shoes.
Oh.
Der auch von allen Mittel gesungen wird. Genau. Die Instrumental. If ja.
Try walking in my shoes.
Super, super Live-Performance. Ne? Und wir müssen schon dazu sagen, dass beide Protagonisten, sowohl Dave Gahan als auch Martin Gore, also man merkt ihn ja mittlerweile die 60 oder 61 Jahre, die auf dem Buckel haben, eigentlich nicht an. Ne? Also die, wenn man bedenkt, dass die das jeden Tag auf der Tour oder fast jeden zweiten Tag da durchziehen müssen, die Pirouetten von Dave Gahan sind ein bisschen langsamer geworden, aber nicht weniger. Er singt super. Ich fand, er hat super die Töne getroffen und auch Martin Gore, der sowieso ja eigentlich ein ziemlich guter Sänger ist, kann man überhaupt nichts ankreiden. Die haben eine super Show abgeliefert. Also so, dass man merkt, die haben einen mitgerissen. Ne? Also die haben wirklich ihren Job da auf der Bühne gemacht und haben das Publikum wirklich in ihren Bann gezogen, auch wenn das vielleicht ein Klischee von einem sprachlichen Bild ist. Mhm. Was hatten wir noch?
Ich habe gerade eine Setlist. Die waren ja vor 2 Tagen in München.
In Minger?
In Minger.
Olympiastadion. Das ist der Markus vor der Achter.
Oh, das weiß ich nicht, ob der eingeladen wird. Auf der VIP-Lounge.
VIP-Lounge.
Ah, It's No Good haben sie dann gespielt.
Ja, genau.
Da.
Von der Ultra.
Das erinnert mich immer an die gute alte Zeit mit der Harald Schmidt-Show, wo er das, was ist, glaube ich, live präsentiert haben in Deutschland, im deutschen TV.
Stimmt.
Ja. Eine sehr schöne Nummer.
Als sie sich wieder zusammengefunden haben nach dem tragischen, fast Drogenaus von Dave Gahan, ne?
Richtig, in den 90er Jahren wäre Dave Gahan fast gestorben oder war eigentlich schon weg.
Kurz klinisch tot, ja.
Genau, wurde wiedergeholt und 25 Jahre später stirbt ja der am gesündesten zu sein schien.
Offensichtlich, zumindest weiß man von Martin Gore, dass er ziemlich über die Stränge geschlagen hat und große Alkoholprobleme hatte und Dave Gahan halt auch von den Drogen die Finger nicht lassen konnte, ne? Und also zumindest Andy Fletcher, ich glaube, der Betrieb, dem gehört ein Pub irgendwo, ne? Der hat vielleicht hier und da mal ein Bierchen getrunken, ne? Aber Naja, ist ja auch.
Ja, ein Bierchen beim Podcasten ist ja auch keine schlechte Sache.
Genau. Ja? Prost. Aber Prost. Gab es dann schon wieder was vom neuen Album? Wenn bei Depeche Mode ist ja immer so, wie wir bei Muse auch gesagt haben, die machen ein Album. Erstmal
ging es mit Sister of Night weiter.
Oh.
Und dann In Your Room.
Ja, also zwei Songs, die, also Sister of Night keine Single, eher so ein was man so Fan-Favorite nennt, ne, auch vom Ultra-Album. Eher eine Ballade, die aber von Dave Gahan gesungen wird. Eigentlich sehr selten live gespielt. Ich glaube, es hat schon mal einmal Martin Gore in seinem Solo-Set mit Piano begleitet gehabt oder vielleicht auch mit dem, aber es wurde, glaube ich, noch nicht von Dave Gahan gesungen. Also es war, glaube ich, auf dieser, soweit ich informiert bin, auf dieser Show, auf dieser Tour zum ersten Mal in dieser Form. Auf dem Album ist auch Dave Gahan, ne? Aber er hat wirklich zum ersten Mal, glaube ich, live innerhalb einer Tour-Setlist gesungen. Ja. So viel für die Nerds. Und In Your Room ist auch interessant, das ist auch ein absoluter Depeche Mode Übersong, wie ich finde.
Finde ich auch mittlerweile. Also damals, als wir zum ersten Mal in Outdoor auf dem Kopfhörer zum ersten Mal gehört haben, fand ich den, oder mit dem Disco Inferno, wenn du dich noch erinnerst, den kleinen Aktivboxen von Sony.
Ohne Bass, ja.
Völlig ohne Bass. Deswegen Disco Inferno. Das war ein völlig anderes Album wir reden von Songs of Faith and Devotion, Violator. Violator mit dem Album bin ich ja Fan geworden. 1990 waren es zum ersten Mal zum Konzert. Ja. Aber In Your Room tatsächlich ist ein Song, der so deep ist und so eindringlich und wirklich auch im Gesang von Dave Gahan echt großartig. Und das Witzige ist, diese Albumversion ist ja tatsächlich etwas andere als die dann später als Single nochmal rausgekommen ist. Und die Single-Version, dieses Zephyr-Mix, den hören wir jetzt auch mal live, ne?
Ja, beziehungsweise nicht immer, zu switchen. Okay. Weil auf der letzten Tour, wo du nicht dabei warst, da haben sie Albumversion gespielt.
Ach, nee, ich habe die Albumversion, glaube ich, tatsächlich live noch nie gehört. Ich war ja 2005 bei Playing the Angel das letzte Mal dabei.
Ja, also wenn sie spielen, dann wechseln sie vielleicht immer ein bisschen ab. Ist eigentlich ein ganz anderes Arrangement. Ne? Die Single-Version hat mehr so eine gezupfte E-Gitarre als charakteristisches Element und sowas ist in der, ja, die Albumversion ist einfach düsterer, brachialer und einfach auch länger. Ne? Deswegen wurde wahrscheinlich für die Single da etwas gekürzt und dann auch etwas poppiger gemacht. Ja, was kommt als nächstes? Jetzt aber was vom neuen Album, ne? Ja,
natürlich. Kommt jetzt erstmal Everything Counts.
Ah, jetzt kommt erstmal Everything Counts. Das ist ein Selbstläufer, ne?
Also Everything Counts läuft immer seit 30 Jahren. Großartiger Song. Ja. Muss man, glaube ich, nicht sagen. Also wer den nicht kennt, hat nie was von Depeche Mode gehört, finde ich.
Nein. Dann hört euch mal Everything Counts in der Live-Version vom legendären 101-Album aus Pasadena an. Wo das Publikum einfach gar nicht mehr aufhören möchte, am Ende diesen Refrain zu singen, wenn das Lied zu Ende ist. Ne? Erst noch ein bisschen mit Keyboard begleitet und dann einfach nur noch für sich. Das macht man natürlich dann auch immer, ne? Das gehört mit dazu, dass wenn der Song zu Ende ist, aber wenn er mitten im Set läuft, fängt dann irgendwann auch mal der nächste Song an und es wird nicht ganz so sehr ausgezerrt. Der nächste Song?
Precious. Der einzige Song von der Playing the Angel. Nee, gar nicht.
Nee, später kam noch einer.
Auch Precious, auch ein Hit eigentlich von 2005.
Muss man eigentlich gerade was einfach zum Bühnendesign sagen?
Genau. Precious brauchen wir nicht besprechen, das ist eine tolle Nummer, auch Selbstläufer. Aber das Bühnendesign, mein Gott, oh Gott, oh Gott, was haben sie sich dabei gedacht? Oder eben nicht?
Eben nicht gedacht, ja. Naja, also gut, es ist halt irgendeine Art von Bühnenaufbau, also ein M und da wird halt wahrscheinlich bei Memento Mori halt, das wären eigentlich zwei M's, kann man auch eins rausmachen und das kommt auch in Depeche Mode vor, dann lässt man D einfach mal weg, ist halt diesmal nur ein M.
Genau, das M würde ich auch hat gar nicht so kritisieren, ne, Martin egal, kann man machen, das M und auch in dem die Videogeschichten mit rein, am Anfang wird das ausgepinselt und so weiter, alles fein eigentlich, das kann man doch machen. Also fand ich auch recht ikonisch. Ne? Also wenn ich an diese Konzerte zurückdenke, werde ich an dieses M denken. Ich habe ja auch ein paar Fotos davon, also nicht viele, weil diese ganze Handy-Fotografiererei auf Konzerten riecht mich echt tierisch auf. Vor allem diese Videogeschichten.
ja.
ewig da hochhalten. Also mach das ein, zwei Mal, wenn es sein muss. Okay, wenn man sie nicht, mache ich auch. Aber boah, dieses ständige, Gott, oh Gott. Aber was ich eigentlich meinte mit, was haben sie sich dabei gedacht, ist die völlig flache Bühne. Also nicht mehrere Ebenen. Also früher hatte man wenigstens noch die Bandmitglieder. Andy Fletcher war eigentlich immer erhöht, ne? Oder damals noch Alan Wilder. Jetzt hat man noch einen Steg gehabt, der ist mittlerweile klassisch, das hat mittlerweile jede Stadiontour, so ein Steg ins Publikum, ne? Das ist ja nichts Besonderes, haben wir mit Muse natürlich auch. Aber die Bühne war so flach und vielleicht, Annika sagte es, so tief, also ich hätte sie es gerne ein bisschen höher gewünscht, um auch ein bisschen was zu sehen.
Ja.
Und war echt schade.
Ja, stimmt, man hat also wirklich doch mehr, wir standen, ja, sag mal so im hinteren Drittel des Innenraums und das meiste auch von den Monitoren links und rechts gesehen, ab und zu mal den Kopf so ein bisschen gereckt und zu gucken, ah ja, da ist ja auch jemand auf der Bühne, ne? Aber ja, und es wurde übrigens auch noch kritisiert von jemand anderem, der mit uns beim Muse war, der auch Depeche Mode gesehen hat, aber von den Rängen aus, ein bisschen weiter vorne und so seitlich, dass er nicht viel von der Bühne eigentlich sehen konnte und sich sehr auf die Projektionsmonitore, also die Bildschirme links und rechts der Bühne verlassen wollte, wo aber leider anscheinend nicht immer etwas von dem Bühnengeschehen gefilmt wurde, ne? Sondern meistens häufiger auch mal gar nichts, ja, von mal schwarz blieben oder nur irgendwelche visuellen Effekte, ne, wo halt mal was in Slow-Mo gezeigt wurde, so ein bisschen verfremdet, als ob einer irgendwie hier bei iMovie mit den Effekten spielt.
Stimmt, weil es gab ja bei einigen Songs diese Videos, über die können wir gleich auch mal sprechen, von designed by Anton Corbijn, ob er es selbst gemacht hat oder mittlerweile ein Team oder so, egal, der macht das ja seit gefühlt 30 Jahren, also könnte sogar hinhauen, sogar länger, und das sind meist sehr, sehr stilikonische Videos, die er da macht, ob die viel mit den Songs zu tun haben, möchte ich dich gleich fragen. Und
also bei nur gut, sagt man, glaube ich, Esel, ne?
Esel. Och,
Esel am Strand.
So entspannt. Ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, weil das so wenig mit dem Song zu tun hatte, in welchem Song sie das gemacht haben. Das hätten sie einfach bei jedem Song machen können. Ja. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also ich fand diese Esel toll. Also einige Esel wohnen in der Karibik. Also das Meer war blau, Strand, Palmen. Und ein Eseltreiber treibt die halt die ganz störrischen, gemütlichen Esel Richtung Strand und man weiß gar nicht, was passiert denn da jetzt, ja?
Ja doch, die haben die Körbe mit Sand gefüllt.
Die haben Körbe, natürlich sind Lastesel, Packesel. Aber ich habe es nicht gecheckt, dass da jetzt gleich Sand drauf geschippt wird, ne? Beim zweiten Teil. Aber logisch, die wurden dann voll gemacht und dann ging es zurück. Das ist der Job, ne?
So ist es nun mal.
So ist es nun mal. Ja, also fand ich nicht schlecht, auch diese Tanzperformance, dieses Ballett des Paares, ein Mann, eine Frau, auch da weiß ich nicht, zu welchem Song, war mir so beliebig.
Ich krieg's auch nicht auf die Reihe, beim letzten Mal war nämlich auch so eine Tanzperformance während In Your Room.
Ja. Und all das hat Holger nicht gesehen, ne, von der Seite, weil das nur auf der Hauptbühnengeschichte relativ tief in der Bühne
in der Zentral, wurde, ne, in der Zentral. Auf dieses M projiziert wurde. Ja.
Und wenn du dann zu weit außen und vorne sitzt, dann kriegst du davon kaum was mit.
Ja, also das Gesamtbild, das gesamtvisuelle Erlebnis, das war dann nur was für die zentralzahlenden
Besucher. Ja, genau. Beziehungsweise für uns im Innenraum. Ach, der Innenraum, der war ja auch geteilt in zwei Bereiche. Wir haben
den teuren vorne, einen
Zugang zum Innenraaum gehabt. Die Row Zero und vier. Wir standen relativ weit hinten, aber ich finde, wir hatten gute Plätze. Und irgendwann kam der Backstyp vorbei. Der Altbier-Typ. Weiß ich gar nicht genau. Wir hatten Schumacher Alt im Gang noch gekauft, im Tunnel zum Innenraum. Und
in den Depeche Mode Bechern, von denen man natürlich auch mitgenommen hat.
Es natürlich verschiedene gab.
Ja, Sammelschale.
Völlig verrückt.
Ja. Ich habe nur einen gesammelt, das reicht.
Ja, ich habe auch einen. Tatsächlich.
Überschüssige haben wir dann sogar in die Pfandstation zurückgegeben am Ende.
Natürlich.
Aber es gab ja auch 3 € Pfand oder sowas da drauf, ne?
3 € Pfand. 6 Tage später in Köln hatten wir 2 € Pfand, aber das waren normale Becher, keine Muse-Becher. Ja.
Nee, das stimmt. Aber da war das Getränk auch für 6,50 € plus Pfand zu erwerben.
Mit Song Nummer 9 war vom Album. vom aktuellen.
Ja, da haben wir wieder einen Song von Album. Das war, glaube ich, Speak to Me, oder?
Exakt.
Der letzte Song, ja. Haben wir schon drüber geredet. Schöner Song, passte an dieser Stelle auch gut. Eine so schöne Melodie, super von Dave Gahan gesungen. Was will man mehr? Hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, aber machte an dieser Stelle Sinn.
Question of Lust.
Da kommen wir zum Teil, der auch an dieser Stelle einsetzt, so ungefähr der Hälfte des Konzertes. Guten Tag, Sie haben heute, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Mitte des Filmes erreicht, würde Monty Python sagen.
Falls Sie pinkeln müssen, und, können Sie es jetzt machen.
Genau, und dann kommt Martin Gore auf die Bühne unter friedlichem Applaus zu den ersten Takten. Bum, 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 von A Question of Lust. Ein Song, der auch schon vor 7 Jahren, also auf der letzten Tour, im Soloprogramm, also an dieser Stelle gespielt wurde, aber ich glaube nur akustisch mit, also Peter Gordino am Piano. Mhm. Passt auch.
Ein bisschen mehr Ton, man
gesungen?
Muss mehr vibrieren, wenn man Martin Gore heute nachmachen
ja, ja.
möchte.
Genau, er hat nicht mehr diese kleine Jungenstimme, die zu der Zeit, als der Song veröffentlicht wurde. Genau, also so eine ganz unschuldige. Mittlerweile hat man, glaube ich, da die Hinterlassenschaften, was alles durch seine Stimmbänder geflossen ist, auch eine Auswirkung. Nee, aber hat ja auch wahrscheinlich Gesangsunterricht mal genommen unter dieses Timbre, auch ja, kultiviert.
Ja, gut.
Hat aber nicht, hat das schon mal schlimmer gemacht, ne? Also
ja,
er knödelt jetzt nicht ganz so rum, wie,
so
wie auch vor
ja, war auch, ist okay. War gut, war echt gut. Also tatsächlich, also für Martin Gore und für Dave Gahan, ey, es war eine Bombenshow. Die haben echt alles gegeben. Die haben gut gesungen, der Sound war in Ordnung. Ey, was willst du mehr?
Ja, also wirklich, die haben abgeliefert, ne? Ja. Dann der zweite Solosong von Martin Gore ist der, der auch sein Solosong auf dem Album ist. Mhm. Wie heißt es nochmal?
Soul with Me.
Ja, Akustik. Taking My Soul with Me. Das hat aber akustisch gesungen und das tat dem Song auch ganz gut.
Ja, kann man machen.
Also, ja. Merkte man, ich meine, das merkt man ja immer, und das ist auch so ein Kriterium von Vaughan George, wenn ein Song wirklich nur mit Piano-Begleitung auch noch funktioniert, dann hat er Songqualitäten. Dann ist es ein gut komponierter Song. Mhm. Passt vielleicht nicht für alle Songs so. Natürlich ist jetzt wieder der kleine Solo-Part vorbei und Dave Gahan kommt zurück auf die Bühne mit wieder was Lauterem wahrscheinlich.
Ghost Again.
Ghost Again. Das kam super an. Mhm. Ich glaube, den Song, da habe ich nicht gedacht, dass er so gefeiert wurde, aber das war ungefähr so, wie als damals zum ersten Mal in, kann ich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich glaube, so muss es gewesen sein, als zum ersten Mal Enjoy the Silence auf der Violator World Violation Tour gespielt wurde. Ja. So wirklich ein Riesenraun durch das Publikum, alle sangen mit und ich glaube, das war so eine Wertschätzung, ne? Und hey Leute, ja, hier, ne? Wir zeigen euch, ne? Wir danken euch, dass ihr es wirklich nochmal geschafft habt, so einen, tollen Song zu schreiben, ne? Und das kam da richtig rüber, so diese Stimmung.
Ja, nochmal ein Song für die Ewigkeit, tatsächlich. Ich habe ja irgendwann mal, kurz nachdem ich den Song kennengelernt habe und auch darüber potamiert habe, Johannes Wolf, Shoutout, bei uns in der Tiefgarage am Fahrrad getroffen und ich hatte schon meine Earpods im Ohr, um nach Hause zu fahren. Mhm. Und er fragte mich, was ich denn gerade hören würde. Und ich erzählte ihm von Ghost Again, ne, dass Depeche Mode wieder einen guten Song gemacht hatte. Mhm. Und wollte er sich anhören, sagte er. Ja, das war mein Tipp, den ich rausgegeben habe. Ich habe einen weiteren Ghost Again Hörer vielleicht dazu gewonnen. zu den ganz vielen Millionen, die es natürlich jetzt auf Spotify schon gibt. Mhm. I feel you.
Jo. Finde ich mittlerweile, ja, hat sich schon fast ein bisschen abgenutzt. Also das ist halt dieser I feel you Song halt. Ne?
Genau, der Song war mal größer als Walking in My Shoes. Das hat sich ganz schön gedreht.
Ja, das stimmt. Ja. Darf aber irgendwie auch nie fehlen. So ist aber mittlerweile so ein Klischee geworden.
Ja.
Wir kommen so langsam in diese großen Greatest Hits Ecke, ne, die so auf den auf das letzte Drittel des Konzerts so hinsteuern.
Aber vorher müssen wir noch bei Playing the Angel vorbei noch einen mitnehmen.
Kam der jetzt schon? John the Revelator? Noch ein Song, genau. Yeah. Du.
Jax
die Remix Version von The Pain That I'm Used
Remix.
To. Ja. Jack Bucont. Das ist dieser Typ, der unter anderem Namen die letzten drei Pet Shop Boys Alben produziert hat, glaube ich. Wie heißt er noch gleich? Jacques Leconte. Der hat nämlich mehrere Synonyme, Pseudonyme. Nicht Jacques Weindepot, kommt hier sofort. Ach, mein
Algorithmus. Es gab mal einen guten Gitarristen.
Stuart Price.
Einen Gitarristen bei einer Band, Gelsenkirchen, ich komme gleich drauf. Der kommt eigentlich aus Düsseldorf. Der ist auch ziemlich gut, der Jacques. Der hat die Band auch ein bisschen nach vorne gebracht. Ist leider nicht mehr dabei.
Nee.
Aber das ist ja. Shoutout zu Jack.
Shoutout, Jack. Ja.
Als nächstes kriegen wir Pippi in die Augen.
Ja, aber warte, ich wollte nur kurz dazu sagen, Peter Gordino spielt an zwei an zwei Stellen in dieser Show Bass, einmal beim Opener oder Intro, My Cosmos is Mine, dim, 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 ding, 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 ne? Und bei diesem Song kommt er nach vorne und rockt ein bisschen auf dem Bass dieses Riff, was es nur bei diesem Remix gibt. Finde ich eigentlich, naja, die spielen diesen Remix halt einfach zu oft, da könnten auch mal wieder die Albumversion spielen.
Mhm. Ja. Aber jetzt zeig mir.
Pipi in Augen.
Ne? Pipi in Augen.
Überhaupt und Augen. Zwar bei?
Ja, hier.
Ach ja, ein, der Lieblingssong von dem verstorbenen Andy Bell, wollte ich schon wieder sagen. Nein, Andy Fletcher. Der andere lebt noch. Genau, ne? Als Tribute, um ihm zu huldigen, World in My Eyes. Mit dieser, auf den Leinwänden ein Bild von, also ein Porträt von Andy Bell.
Gedoppelt.
Mit in
Andy gedoppelt Fletcher,
in World in My Eyes.
Andy Fletcher,
Andy Fletcher, meine Güte, ich höre zu viel Erasure. Mhm. Das ist mir halt
Druck, ne? Zu, also stimmt da.
Ja, wie er sich ein Auge zuhält, ne? Da drücken wir mal ein Auge zu. Das hat natürlich mit World of Ice zu tun. Das ganze, visuelle
zu dieser das Single. Wie Böhmermann beim ZDF Neo, ne? Sondern eher die flache Hand hält er vors Auge, ne?
Ja. Ja, und der Song ist natürlich auch grandios, ne? Also wenn der kommt, da bebt
da
das Haus.
Da die Wände, also der Bass
ja,
bollert Bass, genau. Durch die Arena. Wer da nichts im Bauch spürt, der hat keinen Bauch mehr.
Der Synth-Bass vom Band, beziehungsweise vom Playback.
Ja, gut. Jetzt wollen wir mal nicht ins Detail gehen, dass da irgendwelche Dinge vom Band kommen würden beim Konzert. Das gab es ja beim Depeche Mode Konzert noch nie.
Nein. Früher hatten das ja quasi dieses Band als fünftes Bandmitglied quasi auf der Bühne stehen. Ja. Diese Bandmaschine, ne? Die Drumtracks abspielte.
Ja. Aber das finde ich gar nicht so falsch.
Nö, also das kann man auch nicht alles live reproduzieren, und wer das machen wollte, der würde einen ganz anderen Sound zwangsläufig kreieren, ne?
Ja, aber der nächste Song ist falsch.
Wrong. Wrong kommt, finde ich, live besser als so. Von der Stereoanlage.
Ja. Da muss ich noch an diese, was war denn das für eine Verleihung gewesen, wo sie den Song gespielt haben?
Ja, dieser Deutsche Musikpreis, der...
Den sprechen wir nicht mehr. Deutsche Musikpreise, das ist Quatsch. Das,
ja, genau, den es nämlich nicht mehr gibt.
Ja, genau. Über den reden wir nicht. Den hat es auch nie gegeben. Okay, aber es gab mal Shows und da sind die aufgetreten und kann man alles bei YouTube sehen. Und jetzt ziehen wir uns aus. Oder willst du noch über den falschen Song reden?
Richtig, also nicht den, der den Rammstein gecovert hat, also nicht die Version. Da heißt es nämlich nur Let Me See You Stripped. Aber hier heißt es noch Let Me See You Stripped Right to the Bone oder Down to the Bone. Da geht es natürlich metaphorisch darum, geht es metaphorisch darum, um nicht oberflächlich zu sein, so, ne? Genau. Sein Innerstes zu offenbaren und so. Stripped, ne, mit dem Ratatang, 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 Ratatang am Anfang und diesem, was eigentlich die Maxi-Version ist, so ein Thema vom Synthesizer gespielt wird, wo alle schon wissen, okay, das ist jetzt hier die Hymne. Eine der Hymnen, aber die Hymne der Hymne kommt noch später, aber Stripped ist auch eine der frühen Hymnen.
Ganz, ganz, ganz sicher. Und ich finde auch gut, dass du es gerade nochmal erwähnt hast, dass hier diese vermaledeite deutsche Hardrock-Band, die jetzt 30 Jahre lang ihr Unwesen getrieben hat, diesen Song überhaupt auch nicht mehr mehrdeutig gemacht hat, ne? Sondern einfach nur noch ihre sexuellen Fantasien damit ausgedrückt haben. Das ist eine Vergewaltigung des Songs und Im Nachhinein. Ne? Damals habe ich das auch nicht verstanden. Wir haben diese vermaledeite Scheiß-Heavy-Band auch mal auf einem Southside, glaube ich, gesehen.
Ne? Nein, Rammstein. Nein, Hurricane wollte ich sagen.
Hurricane! Also in der Nähe von der Flugbasis.
Ja.
Und ja, guckt man sich mal an und heute denkt man, ach, wie kaputt. Ne? Wie kaputt ist die ganze Band und der Frontmann. Und
ja, wir wollen bitte hier nicht vorverurteilen, es gilt Fall.
Ich habe das ganze Gedichtband gelesen, mir ist schlecht geworden.
Du hast den Gedichtband gelesen.
Ja, und nichts hat mehr gelitten als in den letzten Wochen, als das lyrische Ich. Genug gesagt dazu. Lass uns lieber zum John kommen.
John the Revelator put him in an elevator. Ich glaube, das ist einer der coolen Songs von Playing the Angel. Das ist, der macht einfach richtig Spaß. Das ist auch so ein Hüpfsong, glaube ich, ne? John the Revelator. Ist eigentlich, ich glaube, wenn ich mal recht informiert bin, das ist so eine Art quasi Coverversion, weil es irgendwie auf so einem alten Blues Traditional beruht.
Ja, das passt natürlich. Mir war das nicht bewusst bisher, aber wenn man sich den Song in ein Gedächtnis ruft, ja, könnte das gut sein.
Hm. Ich hab's gerade mal, ja, genau, da gibt's auch a heavily reinterpreted old gospel tune about the author of the book of Revelation.
Wofür steht The Revelation?
Sind wir schon lange auf unseren Füßen da im Innenraum, haben gefeiert und vielleicht kommt fast schon der Zugabenblock, aber auch nur fast.
Aber nur fast. Vorher wollte ich mit dir noch klären, worauf sich die Revelation bezieht.
Ja, die Offenbarung des Johannes, ne?
Die Offenbarung des Johannes. So, jetzt
und ich sah ein
ist nicht das Johannes Wolf, sondern dessen, der da hier in der Bibel ein bisschen gekritzelt hat.
Ja, genau.
Gegen so. Ende, ne? Nach den anderen.
So ist das offiziell. Es ist ein politisch motiviertes Kapitel in der Bibel, ne? Also das ist alles, was man da als mit Dämonen und mit Tieren, die aus dem Meer und das trägt, ne? Da kommt die Nummer mit der 666. Das ist der Name des Tieres. Das bezieht sich wohl alles auf einen Kaiser. Also das ist so ein bisschen the will of the people of the Bible, ne?
Okay. Hätten wir das auch mal erklärt, liebe Potmas-Freunde. Mhm. Hier sind wir
nämlich in einem
Bildungspodcast. Wenn ein Informatiker und ein Pädagoge zusammenkommen, dann kann das schon mal passieren, dass nicht nur über Musik und Belangloses gesprochen wird, sondern auch mal Fakten
und
nützliche Informationen rumkommen. Aber jetzt genießen wir das Schweigen.
Enjoy the silence. Unser Musiklehrer damals hat auch so Ansagen gemacht wie du.
Irgendwie so die. Ja, ein Shoutout an Herrn Herdeck.
Nein, Uli Schumacher.
Den hatte ich nie.
Nein, der bei der Abi-Band. Ich habe letztens noch mal das Video gesehen, da hat er uns irgendwie so angesagt. Und jetzt gibt es Rauch über dem Wasser. Smoke on the water.
Das ist aber nicht einfach Sex-Style.
Ja, genau. So, ja.
Stimmt.
Im ZDF.
Ich bin hier beim ZDF wieder. Ja, Leute. Falls ich noch nicht gemerkt habe, ich spiele die Hommage an Dieter Thomas Heck.
Ja, die im ZDF-Fernsehgarten.
Enjoy the silence.
Dun, dun, jo, gut, also das ist Enjoy the silence, wie es seit 30 Jahren zelebriert wird, ne? Dun, dun,
dun. Ja. Und damit kriegt man es auch hin, eine kurze Pause zu überbrücken, also rein im Kopf und so, die dann zur Zugabe führt. Ja, das wird
gefeiert. Und die Zugabe?
Ja.
Die besteht auch seit einigen Jahren bei Depeche Mode aus, nicht aus zwei kleinen Zugabeblöcken, sondern aus einem längeren Zugabeblock.
Genau.
Wo, glaube ich, 4 Songs am Stück gespielt werden. Und dann ist aber auch Feierabend.
Ja, es sind hier sogar 5, aber das ist eine kleine Trickfrage. Aber es beginnen Peter und Christian an den Keyboards.
Tut
das steht das? Hier, dass das in Düsseldorf so war. Peter und Christian an den Keyboards.
Aber Peter und Christian spielen beide Keyboard, das ist interessant.
Das fand ich auch sehr interessant. Aber sie.
Ja, gut, wir haben sie ja nicht gesehen hinten auf der Bühne, ne? Waiting for the night. Waiting
for the night to fall. Ja.
Ja, es neigt sich der Abend dem Ende entgegen.
Genau.
Ja, das ist der Teil, wo alle Handy-Lichter angehen, ne?
Das LED-Spielchen. Früher waren es Wunderkerzen 1990.
Bei uns damals, wir haben es zum ersten Mal gespielt, weil es von der World bei der Violator richtig war, auf dem ersten Konzert, was wir besucht haben. Ja. Da gingen wir natürlich hin, bewaffnet mit
Wunderkerzen. Das war Pyrotechnik, die wir damals verharmlost haben.
Ja, gut, dass wir nichts in Brand gesteckt haben.
Ja, aber heute gibt's diese Pyrotechnik auch noch, während im Dunkeln in der Lanxess-Arena die Haihymne läuft. Da sind auch noch mindestens 50 bis 200 Wunderkerzen dabei. Und der Rest natürlich mit LED-Lichtern, aber Wunderkerzen sind noch dabei.
Ah, okay. Ja, ja. Ja, das ist auch die ganze, diese typische, motypische Dramaturgie, ne? Nachdem schon in der Mitte des Konzerts der Martin Gore Solo Part war, fängt entweder die Zugabe mit einem puren Martin Gore Solo an oder mit einem quasi oder Pseudo Duett von Martin und Dave, wo man sieht, das sind echt zwei Kumpels, die beide singen zusammen nebeneinander, ne? Also nicht so, dass der eine nur im Background singt irgendwo auf der anderen Teil der Bühne, sondern kommen beide auf den Steg nach vorne und singen da Waiting for the Night. Ja. Sehr emotional.
Genau. Und dabei entdecken sie auch einen Fan in der ersten Reihe mit einem Wunsch.
Der Geburtstag hat.
Ja. Das ist auch, übrigens, ich habe ein paar Setlisten mir angeguckt, nicht das erste Mal passiert.
Nee. Ja, wahrscheinlich rufen die einfach ich habe Geburtstag. Ja, meine Frau auch. Ich.
Und dann meint man natürlich ein Plakat, weil sonst gilt das nicht. Und dann
it's my birthday today. Sing for me.
Ja, exakt. Ja. Aber davon kann man nicht genug bekommen.
Ja. Oh, Dieter Thomas Heck war wieder da. Dip.
Oh, ich kann mich noch an Stefan Raab erinnern, der damals Dave Gahan dazu motivieren wollte, das zu singen. Und es war die Zeit, wo er es nicht gesungen hat.
Ja, nötigen wollte er ihn quasi schon.
Es war eine Nötigung, tatsächlich.
Hm. Ja, Dave Gahan war da, um sein eigenes, ne, mit eigenen Songs geschriebenen Soloalbum zu promoten bei TV Total. Und der,
aufdringliche Stefan Raab. Geschrieben von einem Erasure-Mitglied, ne? Oder?
Mit?
Ist Justin Gahan danach kein Vince Clarke-Song?
Ach so, nein, ich meine, dass damals hat Dave Gahan sein eigenes Album.
Der kam mit dem eigenen Album, ja, und sollte dann einen Vince Clarke-Song singen, ja.
Genau, und da sollte er zu einem, mit so einem kleinen Casio-Keyboard, Dings. Dann hat er wenigstens gute Minus ein bisschen Spiel gemacht und das Publikum dirigiert. Ne,
exakt, so singen, ne? Exakt, das war ganz clever, aber auch natürlich abgekratztes Spiel. Aber jetzt sind sie alt geworden und das gehört zur Zugabe dazu, wie das Amen in der Kirche.
Das der Wedeln der Hände.
Wie das Wedeln der Hände im nächsten Song, richtig.
Ach so, genau, ja, das gehört auch dazu, ja. Ich dachte, du warst schon mal nächsten, das gehört nämlich alles noch dazu, genau. Ja, also auch Just Get Enough gehört dazu. Werden die quasi jetzt kommt, ne, das, der Block, wo jetzt die Songs kommen, die bis jetzt gefehlt haben, die aber trotzdem kommen müssen.
Ja.
Und das kommt halt immer dann am Ende und alle freuen sich und wirklich super. Also das geht immer. Das ist ein Erlebnis, wenn dann wirklich an der richtigen Stelle dann die Hände von links nach rechts gehen und großen, ausufernden, ausladenden Bewegung hin und her gewedelt wird. Ne?
Genau. Never Let Me Down Again. Schade, dass sie den Song, der Never Let Me oder Down?
Go.
Heißt, nicht gespielt haben.
Nee. Ja. Sie spielen halt wenig vom neuen Album, um Platz zu machen für viele.
Darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen, glaube ich. Das ist halt so und das ist der Beschmut. Kauft man ein, wenn man ein Ticket kauft, das weiß man.
Richtig.
Deswegen würde ich ja nur doch auch, wenn Jahre. Das Album.
Also wenn das Album an sich auch jetzt ein gut gelungenes, eigenständiges Album ist, das Memento Mori, ich glaube, live würden die Songs dann im Vergleich zu den neuen Songs dann auch wieder etwas abflachen und dazu einladen, Pipi machen zu gehen. Ne?
Ja. Ja. Aber der letzte Song, also entweder ist man schon vorher gegangen, wo man unbedingt die Bahn kriegen muss, oder man will den noch durchziehen.
Ja, genau. Wir sind so im Ende, gegen Ende des Songs gegangen, also schon mal während der Song noch lief, ein bisschen uns den Weg gebahnt haben zum Ausgang und dann noch ein bisschen mitgefeiert. Aber ja, das war dann sozusagen der Rausschmeißer Personal Jesus in der im Arrangement, in dem sie schon auch seit Jahren spielen. Fängt an mit einem Akustik-Intro, beziehungsweise nicht Akustik, aber halt nur mit der E-Gitarre, ein bisschen bluesig, bevor dann zur zweiten Strophe das Huhuhahahuhuha einsetzt. Ne? Und dann geht's auch mit diesem Rückwärtshall, reach out and touch Faith, und nicht Dave. Und dann weiß jeder, was zu tun ist, nämlich zu eskalieren. Ja, und sie haben es geschafft. Ich fühlte mich super unterhalten. Ich fand es echt ein super unterhaltsames und auch tolles Konzert. Also meine Erwartungen wurden übertroffen.
Ja.
Obwohl ich genau wusste, was da passieren wird. Setlist ist keine Überraschung. Das klappt aber irgendwie wieder. Die haben es wirklich super geschafft, die Leute zu motivieren. Auch obwohl man eigentlich denken könnte, naja, sie haben jetzt schon ein Bandmitglied verloren und also sie haben zwei verloren, aber das eine jetzt wirklich für immer verloren. Und naja, sie haben es trotzdem nochmal geschafft, die ja, das zu tun, wofür sie berühmt sind, nämlich richtig geile Live-Shows zu machen. Interessant übrigens, sie haben zwei Setlists oder Variationen der Setlists, die sie quasi von Abend zu Abend tauschen. Mhm. Das ist auch typisch für Depeche Mode. Es gibt drei Songs, die sie halt immer auswechseln, aber auch genau immer so in Blöcken. Das heißt, ein Song kriegt die eine Setlist, eine Tour kriegt die eine Setlist, ein Abend, der andere Abend, der folgt, kriegt die andere Setlist. Es sind folgende Songs, die bei uns ersetzt worden, die also dann ersetzt werden. Zwei Tage später waren sie nochmal in Düsseldorf. Mhm. Das Speak to Me vom neuen Album wurde von einem anderen Song des Albums, durch einen anderen Song des Albums ersetzt, nämlich My Favorite Stranger. Mhm. Glaube ich, ja, genau.
Möglich, also etwas, ja. Ich kann mal kurz nochmal nachgucken, aber erzähl mal weiter.
Genau, das war die Version My Favorite Stranger. Und auch im Solo-Teil von Martin Gore wird ein bisschen getauscht. Da kommt nämlich Home auch. Der hätte ich auch gerne gehört, ehrlich gesagt. Vielleicht sogar noch ein bisschen lieber als A Question of Lust. Home von Ultra, weil ich den wirklich richtig gut finde. Ja. Und es gibt noch eine weitere. Also ich glaube, die erste Zugabe ist nicht Waiting for the Night, sondern Condemnation.
In der Akustikversion, ja.
Auch in der Akustikversion, so dass ähnlich wie bei Waiting for the Night, ne, also dann auch Dave Gahan und Martin Gore zusammen singen können. Ja. Also nur leichte Änderungen, keine Änderung in der Dramaturgie, sondern in den Songs, ja. Mal gucken, ob vielleicht später, wir tun ja noch ein bisschen weiter, sich dann noch mehr Änderungen einschleichen, ob vielleicht noch der andere ein oder andere neue Song. Aber vielleicht werden sie nicht noch mehr Songs in einem Konzert vom neuen Album spielen, das glaube ich nicht. Vom neuen Album. Ja, gut, dass wir da waren. Und ich habe noch einen neuen Becher.
Ja, also nicht wegen des Bechers, aber wegen des Konzerts war es wirklich gut, dass wir da waren. Und ich hätte es nicht mehr erwartet. Also ich hatte ja damals 2001 bei der Exciter-Tour, die wirklich nicht exciting war, sondern enttäuschend. vor allem unser Erlebnis in der Lanxess-Arena oben, ganz in den 700er, haben wir auch schon dreimal erzählt.
Mit dem Opernglas, was wir extra gekauft haben.
Genau, genau. Danach habe ich gesagt, jetzt, oh, das war es wohl, das wird nichts mehr. Und nein, sie haben mich 2005 nochmal überzeugt mit Playing the Angel und sie haben mich jetzt auch nochmal überzeugt mit dieser Show. Und der Hommage an Andy Fletcher, das war alles sehr stilvoll und das war alles sehr passend. Und wirklich, man ist dann glückselig nach Hause gegangen nach dem Konzert.
Ja.
Auch wenn am nächsten Morgen wieder Arbeit angesagt war, weil es war ein Sonntag, ne?
Genau, wir haben 5 Stunden waren. Schlaf.
Genau, und ich habe den letzten Regionalexpress nach Hause nehmen wollen, deswegen mussten wir schon während Personal Jesus auch los. Ich glaube, bei dir ging es ähnlich mit dem letzten Zug oder so.
Auch keine Freude, ja.
Genau, und ich hätte aber einen viel kürzeren Weg eigentlich als du. ich kam aber nicht voran. Also ich kam am Hauptbahnhof ganz gut an, also mit der Straßenbahn da wegzukommen, das ist ja eigentlich ziemlich einfach. Vor allem, wenn man ein bisschen früher geht und nicht im Strom sich rausquetscht.
Ja, ja, genau.
Und aber Hauptbahnhof hat sich bei mir die erste Verspätung angebahnt und sehr viele wollten zurück nach Köln. Das heißt, der Bahnsteig war voll. Der Zug kam eine Viertelstunde zu spät. Ich bin hinten also, eingestiegen.
Kamen noch mehr Leute auf den Bahnsteig, ja.
Ich bin in der ersten Klasse eingestiegen und war nicht so dreist, mir gleich einen Sitzplatz zu nehmen in der ersten Klasse. Das haben dann andere gemacht. Ich stand dann die ganze Zeit. Es war rappelvoll. Ist dann eine Viertelstunde nicht losgefahren. Und als ich dann in Köln-Mülheim angekommen bin, gab es einen Notfalleinsatz. Und wir mussten alle aussteigen. Und ich durfte innerhalb von Köln nochmal eine kleine Odyssee mit Straßenbahn und Laufen machen. Also ja, das war nochmal spannend, beziehungsweise nervig. Aber hat mir dann am nächsten Tag nicht viel ausgemacht. Für den Moment war es doof, am nächsten Tag habe ich aber mit den Leuten mehr von dem Konzert erzählt, als von dieser Straßen, von dieser Regionalexpress-Erfahrung.
Ja.
Ja.
Naja, genau. Aber man hat natürlich das Konzert als Highlight im Gedächtnis.
Exakt.
Also, alle 20 Jahre kann man sich ein Depeche Mode-Konzert mal antun. Als Fazit. Mal gucken, ob sie dann immer noch Ghost Again spielen werden. So mit 80.
Ja. Ja. Ich würde schon sagen, also am nächsten Depeche Mode Konzert 2040 werden sie Ghost Engine nochmal spielen, ja.
Ja, ich meine, jetzt hier die Tage haben The Who auch gespielt in Berlin, ja, mit ungefähr 80.
Ja.
Also Roger Daltrey und Pete Townsend, die beiden, die noch übrig sind.
Ja, ja, ja.
80 ist das neue 60.
Absolut.
So ungefähr.
Ja, ja, wir werden ungefähr 60 sein beim nächsten Depeche Mode Konzert. ob es diesen Podcast noch gibt, ist ein großes Rätsel, ob man überhaupt noch Podcasts hört oder noch irgendwas in Virtual Reality macht, das weiß heute kein Mensch. Aber ich finde dieser Podcast...
Ich denke, der Beschmutz, weil sie ja gerade schon nicht mal die Jüngsten sind, werden vielleicht so in 5 Jahren nochmal ein Album machen und dann war es das vielleicht auch schon. No, wer weiß.
Vielleicht war es auch jetzt schon. Ne? Man kann muss der Wahrheit sein oder den Möglichkeiten ins Gesicht blicken, dass es vielleicht...
Ins Auge sehen.
Ins Auge sehen, ja. Und dann wäre es auch nicht... Also klar, Wein des Augen ist dabei, aber ich meine, die hatten ihre Karriere und die Karriere ist einer der größten. Was soll da noch kommen? Ne? Das ist ja Verwalten, genau, das schon Geschaffenen.
Ja, weil sie müssen auch immer ein bisschen wirklich ein paar Jahre dazwischen haben, da, weil die sind ja eigentlich in letzter Zeit sehr, sehr ähnlich, die Touren. Also damit man nicht überdrüssig wird, sondern man sich nach ungefähr 5 Jahren dann wieder darauf freuen kann, dass man wieder das, was man vor 5 Jahren gesehen hat, im neuen Aufguss bekommt.
Ja, so Muse kann man sich alle 3 bis 4 Jahre angucken.
Ja, die sind ja auch noch recht jung, die sind ja in unserem Alter sozusagen. Matt Bellamy hatte ja Geburtstag auf dem Konzert.
Ja. Genau, und so einen Disney-Film kann ich mir auch alle 2 Monate geben. Das ist also, wenn es ein anderer ist, den ich noch nicht kenne, also ein Pixar-Film zum Beispiel oder so. Hm. Da gibt es ja auch einige gute, die zuletzt rausgekommen sind. Eine Coco zum Beispiel ist ja wundervoll.
Ja, Coco ist ein Meisterwerk. Ich hatte jetzt auch letztens die Sammeltüten von Lego, da habe ich mir die Sombreros und die Gitarren erfüllt und die beiden Charaktere aus Coco mit dabei. Super
Aber der gestaltet. Disney und Lego miteinander verbunden, ach toll. Mann. Es ist kein Werbepodcast. Also machen keine Werbung für Bier, keine Werbung für Lego und noch gar keine Werbung für irgendwelche Streaming-Portale.
Nein, und auch nicht für Facebook.
Er hat's gesagt.
Deswegen haben wir es dieses Mal auch gar nicht genannt. Nein.
Gott, oh Gott, was wäre das für eine Folge geworden ohne? Heuer, heuer, heuer. Herrlich. Ja, die wollen ja hier einen Twitter-Klon bauen, die Freunde, ne? Und damit alle Twitter-Leute wechseln können zu einer richtigen Plattform, die auf der einen Seite Activity Pub, das ist dieses Protokoll, was beim Mastodon auch verwendet wird. Also, dass man, ne? Und Instagram einbinden. Also ein neues Twitter, was inklusive Instagram und ActivePub, also dem Fiddyverse ist. Was das Fiddyverse ist, das haben wir ja auch schon erklärt, liebe Freunde. Einfach mal ein bisschen scrollen.
Wir verweisen auf die Folge,
ist alles da, alles da. Wir haben eine gute Suche auf unserer Webseite pottermos.uber.space/wp/. Ja, die Weiterleitung könnte ich auch mal ändern, aber
alles
findet
AI
man alles,
generated.
Findet man alles, ne?
Gut, das ist doch ein gutes Schlusswort, findet man alles.
Ja.
Findest du auch unseren Jingle?
Oh, aber ich sitze doch gerade im Poeng, die bei Ikea verkauft werden übrigens, ganz gemütlich zurückgelehnt, da muss ich erstmal wieder nach vorne. Musste ich zwischendurch übrigens auch, weil der Bildschirm schon angegangen ist.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man bei der Tradition des Kalsargenit sitzt oder steht oder vielleicht sogar tanzt.
Tja, wir werden es rausfinden, Kollege. Wir werden es irgendwann rausfinden. Aber nicht mehr heute.
Okay. Das klingt so ein bisschen wie Depeche Mode hier, ne? Wow, 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 wow. Könnte auch ein Remix sein von irgendeinem.
Welcher geniale Künstler hat denn dieses Outro gemacht?
es gab übrigens einen offiziellen Remix von My Cosmos is Mine.
Aha. Ja.
Ach, das ist ein Anna-Remix.
Ja, hat der Anna-Remix. Vorne mit Anna gemacht. A-N-N-A. Ja. Da habe ich mich gefragt, von hinten und von vorn. 8 Minuten oder
wie
so,
von
ne?
Vorn.
Mein lieber Scholli.
Völliger Bullshit.
Schade eigentlich.
Ja, Pottermos hilft dagegen.
Pottermos. Heute mein Nachbar von unserem Podcast erzählt und sagte, er heißt Pottermos.
Pottermos. Auf Wiedersehen.